Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Tja, und üblicherweise sind wir zwei Historiker, die sich hier wöchentlich gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte erzählt. Die Historiker, die sind wir noch immer, aber in dieser Folge erzählen wir uns keine Geschichte aus der Geschichte, denn es ist eine Feedback-Folge, gemeinhin auch bekannt als Feedgag.
Richtig.
Feedgag. Und was machen wir hier, Daniel?
Wir sprechen über Feedback. Also
hervorragend. Danke dir für die Erklärung.
Es geht um alles, was uns in den letzten Wochen zu den Themen erreicht hat, die wir erzählt haben.
Genau.
Und wir haben dazu so ein paar Kategorien. Es geht um Postkarten, die uns erreicht haben. Oder geht es um Postkarten?
Ja, natürlich.
Es geht um Postkarten, es geht um Folgenfeedback und es gibt einen Podcast des Monats.
Richtig.
Und wir haben eine neue Kategorie übrigens, mit der wir starten, weil wir sind bislang immer gestartet mit der Review des Monats.
Ihr habt was gelernt.
Ja.
Bezüglich der Reviews. Und zwar, du erinnerst dich ja, also der Aussprache, weil du erinnerst dich, vor einigen Wochen oder Monaten wurde ich gehumbled, weil mir gesagt wurde, dass ich Review immer falsch ausgesprochen habe, beziehungsweise reviewen, ja. Und dann habe ich es geändert und es ist natürlich tatsächlich komplizierter, weil das Verb, da ist die Betonung auf der zweiten Silbe. Review, ja. To review. Aha. Und wenn es aber das Hauptwort ist, dann ist es Review.
Review und ja. Reviewen.
Genau. Es schreibt nämlich Titus. Ich habe heute in einer etwas älteren Folge gehört, dass Richard korrigiert wurde, weil er Review auf der ersten Silbe betont. Tatsächlich ist das für das Substantiv korrekt, für das Verb wird die letzte Silbe betont. Also ich reviewe, aber ich lese ein Review. Das nennt sich Initial Stress Derivation. Und dieser Regel folgen alle homographen Verb-Substantivpaare im Englischen. Zum Beispiel permit oder record, beziehungsweise permit oder record. Macht weiter so. Ich pendel jetzt per Auto und euer Podcast bildet mich beim Fahren. Vielen Dank. Dein Mail hat mich gebildet. Ja. Und das ist ja, wie soll ich sagen, lifelong learning.
Ja. Hier. Jetzt muss man wieder umstellen.
Ja, aber ich glaube, wenn wir im Feedback-Blog sind, dann spreche ich immer, wer uns reviewen will. Und ich glaube, da sage ich es eh richtig. Aber wenn wir jetzt eine Review des Monats hätten, dann müsste ich es so sagen. Aber wir haben ja keine Review des Monats mehr.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Sondern wir haben was anderes. Was haben wir?
Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt in Zukunft die Frage des Monats. Und ich fange mal an mit der ersten Frage des Monats, die von Markus stammt. Und Markus stellt folgende Frage. Bis wann geht Geschichte und was ist Gegenwart? Ich habe Richard einmal ein Thema geschickt, welches in den 80ern des letzten Jahrhunderts stattfand und mich gefragt, ob dir das zu neu ist. Und ich würde vielleicht nicht mit der Frage starten, bis wann geht Geschichte, sondern beginnen mit, ab wann beginnt Geschichte? Wo geht es überhaupt los?
Und hast du dir schon Antworten zurechtgelegt für diese Frage?
Für den Beginn ja. Also man, die Geschichtswissenschaft sagt ja, die Geschichte beginnt da, wo die schriftlichen Aufzeichnungen starten. Also alles andere ist dann Ur- und Frühgeschichte bzw. Archäologie. Und die Geschichte kümmert sich ab dem Zeitraum, wo es dann schriftliche Aufzeichnungen von Menschen gibt, die dann analysiert werden können.
Kannst du es auch zeitlich festmachen?
Ja.
Diese Schrift?
Also am Anfang ist es natürlich so ein bisschen noch sehr überlappend. Da hat man wahrscheinlich mehr archäologische Funde als wirklich Schriftstücke. Aber ich denke, es geht so los mit so 4000, 3000 vor der Zeitenwende, so die Ecke?
Ja, also ich würde ja sagen, dass es eben mit diesen Sachen ist, die so ab dem 4. Jahrtausend aufgeschrieben worden sind, also Mesopotamien vor allem, wo es ja auch aber nicht um tatsächliche Geschichtsschreibung geht, sondern es sind halt Aufzeichnungen über die Staatsführung.
Ja.
Also im Grund Buchhaltung.
Ja.
Buchhaltung. Aber das sind eben dann auch schon schriftliche Aufzeichnungen, die man dann für die Historiografie natürlich auch verwenden kann. Also Geschichte. Also da geht es ja auch nicht darum, dass ab diesem Moment Geschichte geschrieben wird oder Geschichtsschreibung existiert, sondern dass eben schriftliche Aufzeichnungen existieren, die es uns leichter machen, beziehungsweise Historikerinnen und Historikern tatsächlich Geschichte zu schreiben.
Ganz genau. Also entscheidend sind wirklich die schriftlichen Hinterlassenschaften. Es ist zwar in den letzten Jahrzehnten schon aufgebrochen worden, dass man sagt, ach, Bilder sind wichtig und alle anderen Quellen auch, aber trotzdem, so der Fokus liegt einfach immer noch bei schriftlichen Quellen.
Ja, ich meine, dingliche Quellen, die haben auch nach der Erfindung der Schrift oder der Entwicklung der Schrift ja noch immer eine große Rolle gespielt. Also ich kann mich erinnern, eine meiner Lieblingsvorlesungen an der Uni waren die dinglichen Quellen des Mittelalters. Dingliche Quellen des Mittelalters, wo vor allem so Dinge wie der Teppich von Bayeux auch drin sind. Weil ist zwar ein bisschen was aufgeschrieben, also kurze Beschreibungen und so weiter, aber in erster Linie ist eine dingliche Quelle, also genähte Bilder, wenn man so will.
Ja.
Und ist natürlich auch sehr wichtig und spielt heutzutage natürlich auch eine große Rolle in der Geschichtswissenschaft.
Ja, genau. Vielleicht kann man es sogar allgemeiner fassen und sagen, man versucht alles zu untersuchen, mit dem man herausfinden kann, welche Lebenswelt damals geherrscht hat und welche Perspektiven die Leute damals auf bestimmte Dinge hatten. Bei dem Teppich von Bayeux ist es ja zum Beispiel so, dass dort ja, ist es die Schlacht von Hastings dargestellt wird? Ja,
der Weg dorthin, wenn man so will.
Genau, also von Wilhelm, den Eroberer. Also von Wilhelm dem Eroberer, ne, der dann...
1066.
Genau, und dieser Teppich, den kann man natürlich dahingehend analysieren, dass man sich fragt, wie wird die Geschichte dargestellt, was wird dargestellt und wie werden die Personen dargestellt, was tun sie? Und dann kann man daraufhin das interpretieren, genauso wie man Text interpretieren würde.
Genau. Da hat sich ja auch im Laufe der Zeit viel getan. Also ich erinnere mich an die Folge, die ich gemacht habe über die antoninische Pest, wo ihr auch drüber gesprochen habt, dass hier im Ende des 20. Jahrhunderts viel Neues passiert ist, weil eben viele andere Disziplinen auch eingeflossen sind in die Bewertung dieser Geschichte. Also eben so Klimaanalysen, die uns Rückschlüsse geben darüber, ob dort zu dem Zeitpunkt der, keine Ahnung, eine gute Ernte oder so existiert haben kann oder nicht und solche Dinge. Also die mit einfließen ins Gesamtkonstrukt. Also es, je tiefer wir eintauchen und je mehr Disziplinen es gibt, desto komplexer wird das Ganze natürlich, aber desto weniger Lücken haben wir dann höchstwahrscheinlich auch in der Darstellung dieser Dinge, die recht lang her sind.
Weniger Lücken ist, glaube ich, dann auch das Stichwort, wenn wir dazu kommen, bis wann geht Geschichte? Weil je näher wir an die Gegenwart kommen, desto mehr Quellen stehen uns natürlich zur Verfügung, die man analysieren kann.
Ja. Also ich glaube, wenn wir in die andere Richtung schauen, wann beginnt Geschichte? Also ich glaube, wir haben so eine relativ arbiträre Zahl von 20 Jahren ungefähr. Also es muss ungefähr 20 Jahre her sein, was mit der Zahl an sich nichts zu tun hat, sondern eher, dass wir uns anschauen, wie lange dauert es, bis was historisch aufgearbeitet worden ist. Also bis auch der zeitliche Abstand da ist, um was bewerten und historisch aufarbeiten zu können. Und dann kann man im Grunde davon sprechen, dass es um Geschichte geht.
Ja, genau. Weil es ist schon wichtig, so ein bisschen einen Abstand zu haben, um auch wissen zu können, wie sich irgendwas entwickelt hat. Irgendeine Entscheidung zum Beispiel, die getroffen wurde.
Was ja natürlich auch nicht bedeutet, dass es dann in Stein gemeißelt ist.
Ja,
das ist, glaube ich, auch eine Lektion, die wir gelernt haben jetzt im Laufe dieses Podcasts oder grundsätzlich hoffe ich auch viele Leute, die uns zuhören, dass wenig in Stein gemeißelt ist, wenn es um die Geschichte geht, weil es von so vielen Faktoren abhängig ist. Und natürlich, wenn jetzt was historisch bewertet wird, was vor 20 Jahren war, in weiteren 20 Jahren kann es schon wieder ganz anders ausschauen.
Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass sich jede Generation wieder die Geschichte nochmal neu schreiben muss. Deshalb ist die Geschichte auch nie fertig. So, man kann sich also zum Beispiel die antoninische Pest, die muss man sich in 20 Jahren nochmal anschauen, wie man sie dann bewertet. Ein Punkt fällt mir noch ein, nämlich zum Thema, bis wann geht Geschichte. Es gibt ja auch Disziplinen, die zeitlich näher dran sind. Also ich denke mal so, die Politikwissenschaft oder die Soziologie kann sich ein Phänomen auch in der Gegenwart anschauen. Und für die Geschichte ist es aber halt trotzdem wichtig, ein bisschen zu warten und dann zu gucken, wie hat sich irgendwas entwickelt.
Genau.
Und jetzt die Frage, ein Thema aus den 80ern, wäre dir das zu neu?
Na, du hast ja glaube ich sogar schon 90er gemacht.
Oder? Ja, genau, ja.
Was war das, die Umweltkatastrophe, oder? Wie hat das geheißen mit den Verstrahlungen? Goyania-Unfall, 1987 war der. Aber irgendwas aus den 90ern.
Ja, du hast schon mal eine Folge gemacht über den Mauerfall mit dem Frühstück in Ungarn.
Ah, stimmt, ja, genau. Also das ist dann schon späte 80er Jahre. Und ja, also gibt schon Dinge aus jener Zeit, die man historisch auch betrachten kann.
Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Richard.
Nach dieser leichten Einleitung hier.
Du hast aber locker flockig in den Podcast gestartet.
Ja. Ein paar diverse Dinge haben wir noch zu besprechen, bevor wir zum folgenden Feedback kommen. Mhm. Erstens, wir haben letztes Jahr ein Buch rausgebracht. Das Buch existiert noch immer und, freudige Nachricht, es geht jetzt in die 14. Auflage. Mhm. 14. Auflage, es werden neue Exemplare gedruckt, denn wir bewegen uns ja auf das Weihnachtsfest hin und von dem, was ich bisher gehört habe, ist es ein nicht unbeliebtes Geschenk.
Ja.
Also wer da Interesse hat und wer es noch nicht verschenkt hat oder vielleicht auch schon verschenkt hat und es einfach nochmal tun will, es sollte jetzt genug Exemplare fürs Weihnachtsfest geben.
Ganz genau.
Sehr gut.
Und wenn man schon dabei ist, sich Weihnachtsgeschenke zu überlegen und sie denkt, ah, das Buch, das habe ich letztes Jahr schon verschenkt, dann gibt es dieses Jahr noch eine weitere Möglichkeit, was zu verschenken, was mit unserem Podcast zu tun hat.
Ach so, natürlich, unsere Tour.
Ja.
Also man kann nicht die Tour verschenken, aber Tickets zu Auftritten. Wir machen nächstes Jahr im Jubiläumsjahr ja die Jubiläumstour. Wer uns regelmäßig hört, weiß das schon. Und Tickets sind schon im Vorverkauf. Einige Auftrittsorte sind schon ausverkauft, aber es gibt ansonsten schon noch eine ziemlich gute Anzahl von Tickets.
Ja, es gibt ja für Wien sogar einen Nachmittagstermin, also falls
genau,
jemand...
Genau, Martini. Nachmittagsmartini. Das haben wir noch eingeschoben, damit, weil Wien eben, das war das erste, ist ausverkauft. Und da ist sich zeitlich gut ausgegangen, dass man das noch einschieben kann.
Genau. Ja, also die Aufregung, die Vorfreude und die Aufregung steigen langsam, ab wenn es noch ein Jahr ja. hin ist.
Knappes Jahr. Knappes Jahr. Gut, gehen wir über zu was anderem. Und zwar Raphael, ein Hörer unseres Podcasts, der, und das hat sich alles so ein bisschen verschoben jetzt über die Sommermonate auch, weil wir da nicht viel Feedgag und so weiter gemacht haben. Da haben wir diesen großen gehabt. Jetzt kann ich es aber endlich hier auch ein bisschen erzählen. Raphael hat an einer Visualisierung der Verknüpfungen unserer Folgen gearbeitet. Und es ist eine großartige Sache. Also im Grunde nimmt er die Wikipedia-Einträge zu Folgen her, die wir gemacht haben, und er stellt daraus dann so einen Graphen, der Knotenpunkte zeigt, die auch entsprechend gewichtet sind. Ja. Es ist eine sehr interessante Geschichte. Also da gibt es tatsächlich viele Verbindungen. Frage jetzt an dich, Daniel, was würdest du schätzen, welche Person hat die meisten Verbindungen? Falls du es nicht schon im Kopf hast.
Nee, also es schaut also wirklich sehr beeindruckend aus, wenn man so durchscrollt und man kann so hinzoomen und dann wieder so zurück, um das wieder weiter aufzumachen. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, aber ich würde sagen, ist es Napoleon?
Er ist Napoleon, ja. Napoleon Bonaparte. Kennt man natürlich auch so ein bisschen die Gewichtung unserer Folgen, weil wir haben viel 19. Jahrhundert, wir haben viel Frankreich und da kommst du an Napoleon halt wenig vorbei.
Ja.
Also 18. 19. Jahrhundert, da ist er eigentlich in jeder Geschichte irgendwie drin. Ja. Also auch so, ohne dass er eine tragende Rolle spielt. Zum Beispiel meine Folge über Veuve Clicquot, die Witwe Clicquot, da kommt er ja auch vor, obwohl er keine tragende Rolle in dieser Geschichte an sich spielt.
Stimmt, ja. Er spielt kommt auch vielleicht bei den Chakar-Webstühlen vor, weil er dem Chakar eine Rente gibt und so. Es ist immer manchmal nur so ganz, ganz klein, aber irgendwie vorkommen tut er immer.
Ah, ja. Übrigens, Witwe Clicquot wurde ich auch darauf hingewiesen, da gibt es einen Film.
Stimmt's. Hast du angeschaut?
Ja. Haben noch nicht angeschaut. Ja. Aber ich glaube, der ist tatsächlich auch basierend auf diesem Buch, das ich als Basis genommen habe für meine Geschichte. Das ja schön ausgearbeitet wurde. Und ja, wir werden mal höchstwahrscheinlich anschauen. Du auch? Jetzt, wo du weißt, was das ist?
Vielleicht.
Ja.
Ich gebe ihn mal auf meine Liste mit Dingen, die ich noch anschauen will. Aber er wird nicht so weit oben landen.
Du weißt, in meinem Kühlschrank ist noch immer diese Flasche Veuve Clicquot, die wir letztes Jahr bei der Tour erhalten haben.
Stimmt. Wie lange hält so ein Champagner?
Ich glaube, Schorzeitel. Also, na. Hält, glaube ich, noch eine Woche, Daniel. Leider. Also, ich muss.
Ja, dann.
Ich muss jetzt leider. Jetzt ist zu spät. Jetzt muss ich es einfach allein genießen.
Na, aber ich habe jetzt überlegt, wann ich das nächste Mal in Wien bin, aber ich hoffe nicht erst im Oktober.
Das Tour. Machen wir dann off-record, wer wann den Champagner trinken kann. Eine Frage noch, was glaubst du, welcher Ort hat die meisten Verbindungen?
Welcher Ort?
Zu Folgen, also wo es vorkommt oder wo in anderen Folgen irgendwie drauf referenziert wird.
Ich würde tippen, es ist ein Ort in Deutschland.
Hat mich ein bisschen verwundert, muss ich sagen. Aber wenn man dann drüber nachdenkt, auch nicht so.
Also wenn es dich verwundert hat, dann ist es nicht Berlin.
Korrekt.
Dann ist es entweder München oder Hamburg.
Korrekt. Jetzt sucht er was aus.
Dann ist es Hamburg, weil ich es vielleicht oft erwähnt habe, weil ich dort gewohnt habe.
Ja, ist tatsächlich Hamburg. Ah. Ja. Den Link zu dem ganzen Packchen natürlich dann in die Show Notes. Vielleicht noch was aus Mail von Raphael, der uns auch auf lustige Verbindungen hinweist. Er schreibt, eine weitere interessante Verbindung, die ich kürzlich entdeckt habe, ist die zwischen Delmonico's Restaurant und Pompeii. Als das Gebäude im August 1837 nach dem großen Brand von New York eröffnet wurde, erzählte man den New Yorkern, die Säulen am Eingang seien aus den Ruinen von Pompeii importiert worden. Raphael hostet dieses Werk momentan selbst, es ist aber Open Source, das heißt der Quellcode, der ist offen und der liegt auf GitHub. Eventuell bauen wir es bei uns ein, aber da müssen wir uns noch ein bisschen eingehender damit beschäftigen. Grundsätzlich wäre es, glaube ich, eher auch an der Zeit, dass wir ein bisschen unsere Seite aufräumen und schauen, was wir da machen können. Und vor allem, wir haben ja auch diese Karte noch, die ja nicht wir verwalten. Da müssen wir auch einmal schauen, dass wir die up-to-date kriegen und hier so ein bisschen aufräumen. Ich sage jetzt, warten wir die Weihnachtszeit ab und tu so, als hätten wir da irgendwie mehr Zeit als sonst, was wir aber nicht haben. Aber Weihnachtszeit ist immer so ein schöner, so für eine schöne Zäsur. Ja. Da kann man zumindest so tun, als hätte man die Muße, sich mit sowas zu beschäftigen.
Und wenn es nicht klappt, dann sagt man, das machen wir nächstes Jahr.
Ja, nächstes Jahr, ja.
Lass uns im Januar nochmal sprechen. Und im Januar denken wir sich ja, wieso habe ich im Januar auch nicht mehr Zeit?
Ja, es ist wirklich so. Man sagt dann so, ja, schieben wir es auf Jänner und denkt man so, ja, aber es ist, Jänner ist auch 1,5 Monate hin, ja. Also das ist kein größerer Unterschied als dann von Mitte Mai bis Juli.
Es gibt übrigens eine schöne Verbindung zwischen Hamburg und Napoleon, weil Hamburg war auch eine Zeit besetzt, also von 1806 bis 1814. Und es gibt ja auch das Franzbrötchen in Hamburg, das sehr beliebt ist.
Das kommt daher, oder wie?
Also das Franzbrötchen ist tatsächlich erst ein bisschen später entstanden, aber offenbar ist der Name wegen der französischen Besetzung gewählt worden.
Okay, gut, schön, schau. Deswegen ist Hamburg auch, obwohl ich glaube, wir haben noch nie eine Folge über das Franzbrötchen gemacht.
Das stimmt. Schau mal. Ich weiß gar nicht, schmeckt es dir überhaupt? Das ist dir wahrscheinlich zu süß, oder?
Na, schmeckt man schon hin und wieder, ist ja auch süße Sache. Ja. Gut, gehen wir weiter. Jetzt kommt was in eigener Sache. Ja. Vielleicht was Erklärendes vorab noch. Ja. Es gibt ja die österreichische Auflagenkontrolle, die ÖAK. Und die misst normalerweise die Auflagen von Zeitungen oder Magazinen. Und seit Beginn 2024 weisen sie auch Podcasts aus Österreich aus. Ja, und wir sind ein Podcast aus Österreich, wir sind auch in dieser Liste dabei und wir stehen da recht weit oben mit unserer Reichweite. Und es ist wahrscheinlich deshalb, dass jene, die den sogenannten Digital Superhero Award vergeben, auf mich aufmerksam wurden. Und ich bin bei diesem Award dieses Jahr nominiert in der Kategorie Medien. Der Text zu meinem Eintrag ist: Richard Hemmer launchte den Podcast Geschichten aus der Geschichte zu einem Zeitpunkt, als das Podcasten noch nicht hip war und ist damit ein Podcasting-Pionier in Österreich. Sie haben dich natürlich einfach komplett rausgeschnitten hier, ja, aus dieser aus dieser Darstellung, weil du halt kein Österreicher bist.
Naja.
Leider. Ja.
Aber wie ist die Bezeichnung? Deswegen. Du wirst dann Digital Superhero, oder?
Ja, ich glaube, der Award, der heißt Digital Superhero. Und ja. Seit 1. November kann man abstimmen, man kann auch bis Ende Dezember kann man abstimmen. Ich muss dazu sagen, man muss in allen 6 Kategorien abstimmen. Man darf man nicht abschrecken lassen oder vielleicht auch. Aber also wer für mich abstimmen will, den Link dazu packe ich in die Shownotes. Und ja.
Hängt da irgendwas dran? Also wirst du dann Digital Superhero und hast dann so eine ehrenamtliche Stelle, wo du irgendwie Leute beraten oder retten musst?
Ich hoffe weder noch. Ich hoffe weder noch. Nein, ich glaube, es ist einfach...
ein Titel für die Galerie.
Es ist was für die Galerie, ja.
Sehr gut.
Also schauen wir mal. Freue mich auf jeden Fall, dass ich nominiert bin.
Ja.
Dass mein Podcast Pioniertum hier hervorgestrichen wird. Ja. Dass ich allein auf die Idee kam, diesen Podcast ins Leben zu rufen.
Fantastisch.
Und
also dann jetzt alle.
Daniel, es gibt eine Veranstaltung, wo die dann vergeben werden und hiermit schwöre ich, sollte ich diesen Award gewinnen und ich darf ein paar Worte sagen, dann werde ich als erstes dich nennen.
Ich das allererstes?
Also erstes.
Okay.
Ja, dann sage ich vielen Dank für den Award. Ich muss aber natürlich hinzufügen, dass das nicht allein auf meinem Mist gewachsen ist, sondern den Impetus dafür hat mein genialer Co-Creator Daniel Messner gehabt, der allerdings kein Österreicher ist und deswegen ist er hier nicht nominiert.
Sehr gut. Und ich sitze mit der Flasche Wöfklikot im Publikum und wir stoßen nachher an.
Genau. Dafür muss dann kommen. Ich glaube, 24. Februar ist es.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, bitte alle abstimmen.
Sehr gut, damit du einen Grund hast, nach Wien zu kommen und im Publikum Wölfklikot zu trinken.
Genau, da wäre ich gerne dabei. Wobei, was sagst du, 24. Februar?
So ist es. Kannst du da nicht?
Ja, da kann ich schon, da muss ich vielleicht Briefwahl machen.
Wieso?
In Deutschland wird da, glaube ich, gewählt. Ist, glaub ich,
da... Ach so, da ist die neue, ach so, stimmt, das hat sich jetzt auch verschoben. Naja, ja, das, die Organisation überlasse ich da dir. Jetzt geht es einmal darum, dass sie das Ding gewinnen.
Genau.
Und dann schauen wir weiter.
Sehr gut.
Sehr gut. Können wir übergehen zum Folgenfeedback, nicht?
Ja, machen wir das. Fangen wir an mit der Folge 472, die Antoninische Pest.
So ist es.
Warte mal kurz, bis die...
Es ist passend zur Antoninischen Pest, ist vor der Tür die Müllabfuhr.
Aber warte mal, die Müllabfuhr gibt es ja, damit die Pest nicht ausbricht, weil die
richtig. Hygienische ja, eben.
Verhältnisse
weil,
sorgen.
Ja, weil damals in Rom, da hat's, da ist halt nicht dann jeden Tag so ein Wagerl. Tatsächlich ist sicher auch ein Wagerl jeden Tag vorbeikommen und hat Mist weggetragen oder in der Nacht vor allem haben sie es gemacht. Aber das war halt nicht genug.
Ja. Ja,
das war nicht so gut organisiert wie in Wien heutzutage. Ich glaube, jetzt können wir, oder?
Sehr gut.
Jonas schreibt uns ein Mail. Es ist ja so, wir sprechen in der Folge darüber, dass die Pocken die wohl tödlichste Krankheit der Menschheitsgeschichte ist.
Mhm.
Und Jonas weist uns darauf hin, dass es da aber noch eine weitere Anwärterin gibt, nämlich die Malaria.
Naja.
Er schreibt, manche behaupten auch, dass die Hälfte aller Menschen, die jemals existiert haben oder zumindest seit der Steinzeit durch Malaria getötet wurden. Und, schreibt er, eng verwoben ist die Krankheit wie viele andere Infektionskrankheiten, auch mit Kriegshandlungen bis zum Zweiten Weltkrieg haben diese in bewaffneten Konflikten mehr Todesopfer gefordert als der bewaffnete Konflikt an sich. Sicherlich auch mal ein interessantes Thema. Will hier gar keine Eigenwerbung machen, aber ich habe dazu letztes Jahr ein Review geschrieben, hier zu finden. Also er will keine Eigenwerbung machen, aber wir machen es jetzt für ihn. Das Paper ist nämlich Open Access, kann also frei heruntergeladen werden. Ich habe es mal durchgelesen und nebenbei einen neuen Begriff gelernt. Und zwar Fato, im Englischen Fatognomonic Paroxysm. Also fatognomonische Paroxysmen.
Aha.
Also ein pathognomonisches Symptom ist eines, das so einzigartig und charakteristisch ist, dass es mit Sicherheit auf eine bestimmte Krankheit hinweist. Also man muss nicht Rätsel raten, sondern ist ein klares Zeichen. Und der Begriff Paroxysmus beschreibt plötzliche heftige Anfälle oder Schübe von Symptomen. Kombiniert man das beides, dann sprechen wir also von einem heftigen Ausbruch, der so markant ist, dass er wie, soll ich sagen, ein Fingerabdruck auf eine ganz bestimmte Krankheit hinweist. Und im Fall der Malaria wären das Schüttelfrost, Fieber und Schweißausbrüche.
Mhm.
Also ja, wieder was gelernt. Link zum Paper stecke ich in die Shownotes. Kann man sich dann auch durchlesen. Also vielen Dank, Jonas. In der Folge erwähne ich ja unter anderem auch Juvenal, der sich geäußert hat über den Dreck in den Straßen, dass der ihm quasi die Beine hochschleimt, wenn man so will. X hat uns auf unserer Website darauf hingewiesen, ein bisschen mahnend, und zwar zu Recht. Juvenal als Satiriker ist als Quelle immer mit Vorsicht zu genießen. Sein Werk ist sehr poetisch und mehrdeutig und in der Forschung wird immer diskutiert, ob er wörtlich genommen werden darf oder andere Ziele verfolgt. Und das stimmt natürlich. Also das ist schon etwas, das wir bei den Quellen, die wir aus jener Zeit oder generell haben, immer mitbedenken müssen. Also Juvenal würde jetzt nicht als eine der Hauptquellen heranziehen, wenn es darum geht zu beschreiben, wie die Zustände im antiken Rom waren.
Ja.
Aber es ist zumindest ein Puzzlestück, das sich ein bisschen einfügt in das, was ich erzählt habe, über die Zustände. Rainer merkt auf unserer Website etwas an zum Begriff der Völkerwanderung beziehungsweise der Stämme, weil ich erzähle über den Markomannenkrieg und so weiter und meint eben, dass dieser Begriff an sich, dass man den so ein bisschen neu denken muss, vor allem wenn es darum geht, wie warum sich gewisse Leute zu der einen oder anderen Gruppe zugehörig fühlen. Deswegen nenne ich das ja auch immer die sogenannte Völkerwanderung. Ja, ich meine, das ist ein Begriff, der bei uns in der Schule so gelehrt wird und, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel gelehrt wird. Aber grundsätzlich ist es ein bisschen komplexer. Ich habe kurz darüber auch gesprochen in meiner Folge über die Schlacht von Adrianopel, wo es ja auch darum ging, warum jetzt also diese Gruppen an den Grenzen des Römischen Reichs sind. So richtig ins Detail gehe ich da nicht. Ich glaube, es wäre tatsächlich einmal eine gute Idee, da einfach so eine eigene Folge drüber zu machen. Um eben auch so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel die Schicksalsgemeinschaft zu beleuchten, was ja heutzutage so ein bisschen eher das ist, was man verwendet, wenn man sich diese unterschiedlichen sogenannten Stämme anschaut, die während der sogenannten Völkerwanderung unterwegs waren.
Ja.
Also ein guter Anstoß hier auch vielleicht einmal davor anzudenken.
Weil es wirkt so, wenn man darüber spricht, dass es eine einheitliche Gruppe war, was die natürlich nicht war, sondern es waren sehr vermischte Bevölkerungsgruppen, die sich da teilweise auf den Weg gemacht haben.
Genau, und die einfach, wenn man es verkürzt betrachtet, einfach ein gemeinsames Ziel gehabt haben. Und das war im Grunde das, was sie aneinander gebunden hat. Ja. Aber ja, sehr verkürzt, deswegen denke ich, wäre es sinnvoll, hier mal was zu machen. Also vielen Dank, Rainer, für diesen Anstoß. Und dann eine Sache noch von Thomas. Thomas hat eine interessante Ergänzung. Er schreibt, paraphrasierend, es gibt ein Ereignis, das daraus folgt, also durch die antoninische Pest. Dadurch die Pest der Limes stark geschwächt wurde, also die Truppen abgezogen worden sind, sind die Elbgermanen ins Reich eingefallen und haben den rätischen Limes zerstört. Fast bis Mainz sind sie gekommen und der erste Soldatenkaiser Maximus Trax hat dann seine Legionen gesammelt und ist tief in das Hinterland eben der Germanen marschiert. Und Belege dafür haben sich aber erst nach 2010 gefunden. Auf dem Rückweg gab es nämlich dann eine Schlacht 235 am Harzhorn bei Seesen. Seesen.
Diese Schlacht war vorher vergessen, oder wie?
Genau. Also 2010 quasi Sensationsfunde und es gibt auch ein Buch drüber, über diese Sensationsschlacht oder den Sensationsfund eigentlich und diese Römerschlacht am Harzhorn. Auch wieder ein gutes Beispiel dafür, wie sich eben Geschichte verändert, basierend auf den Dingen, die gefunden werden.
Naja.
Auch später noch. Also sehr spannend. Vielen Dank, Thomas. Gut, war es von der antoninischen Pest von meiner Seite. Falls du der antoninischen Pest nichts hinzuzufügen hast, könnte man übergehen zu GAG 473.
Die Lochkarte, die Lochkarte. Geschichte der Lochkarte. Ich muss sagen, ich habe diesmal zwei Themen, wo sehr viel Feedback gekommen ist, weil man gemerkt hat, es sind Themen, wo ganz viele auch einen persönlichen Bezug dazu hatten. Das ist einmal die Lochkarte und einmal der Anzug. Und bei der Lochkarte merkt man, dass einerseits Leute geschrieben haben, die noch mit der Technik gearbeitet haben, so in ihrer frühen Computersozialisierung, oder Leute, die einfach danach nochmal in irgendeiner Art und Weise damit Kontakt haben. Also Leute haben geschrieben, die aus Museen oder so da Führungen geben und noch zum Beispiel, und hat jemand geschrieben, die Führungen macht, wo ein Chakar-Webstuhl zum Beispiel noch zu sehen ist. Ein Feedback möchte ich dir gerne vorspielen, und zwar folgendes. Weißt du, was das war?
Ja, unser Jingle.
Genau, unser Jingle, der in einen Lochstreifen getackert wurde für eine Spieluhr.
Hervorragend.
Und zwar hat es Romke gemacht. Romke schreibt, vielen Dank für die sehr interessante Folge zu den Lochkarten, die ich heute gehört habe. Einzig die musikalische Anwendung für Orgeln und dergleichen blieb unerwähnt. Das ist also jetzt nachgetragen. Daher im Anhang der Versuch, euren Jingle in einen Lochstreifen zu tackern. Leider quietscht die Spieluhr etwas. Den Streifen gebe ich in die Post statt einer Postkarte. Die ist hoffentlich schon angekommen.
Ja, sehr gut. Sehr gut. Angekommen ist das, werden wir nachher noch drüber sprechen, wenn es um die Post geht. Es sind Lochkarten tatsächlich angekommen, die uns Leute geschickt haben. Aber ich glaube, die noch nicht.
Es haben sich einige Leute gemeldet, weil ich ja behaupte, dass die Lochkarte in der Gegenwart eigentlich gar keine Rolle mehr spielt oder kaum noch eine Rolle spielt. Ich sage eigentlich, dass sie keine Rolle mehr spielt. Und es sind ein paar Gegenbeispiele genannt worden. Zum Beispiel, ich bin aufgewachsen in Regensburg und war öfter in der Bibliothek, also in der Stadtbücherei. Und da gab es so zum Ausleihen, gab es so Lochkarten, die waren immer hinten so eingeheftet in die Bücher, die musste man dann so rausnehmen und die hat man dann gebraucht zum Ausleihen. Das waren so Lochkarten. Dann gibt es auch noch ganz viele andere Anwendungen, also auch gerade Bibliotheken haben die noch lange verwendet, auch in Rechenzentren, an Uni-Rechenzentren haben einige geschrieben, dass sie noch wirklich mit Lochkarten gearbeitet haben, auch noch bis in die 80er, 90er Jahre. Parkautomaten in der Schweiz hat jemand geschrieben, also es gibt noch diverse Anwendungen. Und eine Sache habe ich nicht erzählt, und zwar ist ein Überbleibsel dieser Lochkartenzeit ein Wort, das wir heute immer wieder verwenden, und zwar das Wort Patch.
Ein Patch.
Das kommt aus der Lochkartenzeit. Also damit konnte man dann Fehler im Programm korrigieren.
Was, indem man einfach was zugeklebt
hat? Genau, indem man einfach so ein Loch zugeklebt hat. Und das war dann der Patch.
Ah, sehr gut. Gut zu wissen. Die Etymologie des Patches.
Genau.
Ist ja ähnlich wie beim Bug, der ja auch zurückzuführen ist auf tatsächliche Bugs,
genau,
die entfernt werden haben müssen.
Eine Sache, die, wie soll ich sagen, die ist eher so theoretisch-philosophisch da noch sehr interessant, zur Frage, inwiefern die Lochkarten in der Gegenwart noch einen Einfluss haben. Da schreibt nämlich Florian, letztlich kann man zwar sagen, dass die Lochkarte in der Hardware nicht mehr vorkommt, aber die Software immer noch auf dem Prinzip basiert. Also du hast im Grunde ja, es ist ein Loch oder es ist kein Loch. Also du hast quasi eine binäre Information. Und letztendlich basiert ja unser Computersystem auf diesem Binärsystem.
Ja.
Und insofern sagt er, naja, letztlich quasi ist die Lochkarte trotzdem, das Prinzip der Lochkarte immer noch vorhanden.
Ja, jetzt ist halt auf dem Prozessor.
Genau. In Hamburg, das wusste ich tatsächlich nicht, das schreibt Alexander, gibt es IBM-Hochhaus. Das ist vom Architekten Werner Kallmorgen und das sieht quasi aus wie eine Lochkarte. Also das Lochkartendesign hat man versucht, in diesem Hochhaus mit zu übertragen.
Und wo ist das?
In Hamburg. Letztlich,
ist das prominent? Also sieht man das gut, wenn man durch die Stadt geht? Also kann es sein, dass ich es schon gesehen habe?
Es kann sein, dass du es gesehen hast, aber also ich würde mal sagen, wenn man es nicht weiß, sieht es natürlich aus wie ein Hochhaus, weil jedes Hochhaus, das viele Glasfronten und Fenster hat, sieht aus wie eine Lochkarte, oder? Also,
ja, naja.
Auf eine Art.
Auf eine Art. Am Abend vor allem, wenn manche Lichter an sind und manche nicht.
Genau. Ja. Warte, ich schicke dir mal ein Foto, dann kannst du es beurteilen.
Mhm.
Ob du findest, es sieht aus wie eine Lochkarte.
Ja, okay, das schaut tatsächlich, mit den kleinen Fenstern schaut es tatsächlich aus wie eine Lochkarte, aber auch nur, wenn man es weiß, weil sonst ist es einfach ein Hochhaus mit vielen kleinen Fenstern oder schmalen Fenstern.
Aber es ist wohl kein Zufall, also es war wirklich so designed, weil es eben auch das IBM-Hochhaus ist.
Ja, verstehe, sehr gut.
Ich spreche in der Folge ja auch davon, dass es früher üblich war, dass man sein Programm geschrieben hat auf diesen Lochkarten. Dann hat man die über Nacht abgegeben beim Rechenzentrum und dann ist es dann gerechnet worden. In der Früh hat man dann das Ergebnis seines Programms bekommen. Mhm. Und Paul schreibt, letztendlich ist es heute immer noch so oder wieder so, halt nicht mit Lochkarten. Paul schreibt, er ist selbst in Informatik tätig und er baut größere Modelle. Und diese Modelle sind so groß, dass sie eben auch nicht an einem Tag durchgerechnet werden. Und man gibt die quasi auch mehr oder weniger ab im Rechenzentrum. Und da schreibt er so eine Simulation, rechnet dann 2 Tage lang oder noch deutlich länger auf einem High-Performance-Cluster. Und da hat sich das Prinzip eigentlich nicht verändert. Man schreibt ein Programm, übermittelt es dem Cluster, ein Scheduler reiht das in eine Warteschlange und wenn Platz ist, dann wird gerechnet.
Mhm.
Und da kriegt man irgendwann das Ergebnis.
Und hofft, es ist durchgegangen.
Genau.
Und es gibt keinen Bug. Sehr gut.
Oder man braucht einen Batch.
Ein Patch.
Ein Patch. Batch, Patch. Ja. Und noch ein Feedback, das mich sehr gefreut hat. Hier kommt Juli, hat mich nämlich gelobt bei dieser Folge für meine französische Aussprache.
Ah, ja, ja. Und ich das ist wirklich sehr gut.
Und ich bin so viel gescholten worden in den letzten Jahren für mein Französisch, dass mich das sehr gefreut hat.
Ja, ja. Ich meine, weißt du, es ist ein Lernprozess, das Ganze.
Ja, ja, genau.
Wir entwickeln uns ja auch weiter. Mein Englisch wird immer schlechter, so dass ich nicht weiß, ob es Review oder Review oder Review und sonst wie heißt. Aber ja, das ist gut. Eine Entwicklung ist zu beobachten.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, so viel zur Lochkarte. Es kam wirklich sehr, sehr viel. Also vielen, vielen Dank. Es war echt fantastisch. Aber wir kriegen leider nicht alles unter hier für dieses Format.
Gut.
Dann würde ich sagen, gehen wir über zur nächsten Folge. Das war Geschichten aus der Geschichte 474, Zeitreisen.
Ganz genau, Zeitreisen. Auch einiges schönes Feedback erhalten. Einen Fehler muss ich gleich korrigieren. Jetzt hätte ich eigentlich schon vorher korrigieren sollen, am Anfang der nächsten Folge. Aber ich spreche von der Entwicklung des Begriffs Science Fiction und ich sage in der Folge tatsächlich, dass es ursprünglich Scientification geheißen hat. Aber Markus, den du auch kennst, der schon bei uns zu Gast war, der hat mir geschrieben, liebe Richter, das heißt Scientifiction, nicht Scientification. Was dann natürlich auch mehr Sinn ergibt, dass das Ganze dann zu Science Fiction wird. Also Scientifiction und nicht Scientification.
Ah, interessant, ja.
Auf Mastodon wurde ich auf etwas aufmerksam gemacht. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, wer es war, weil dieser Kommentar wurde dann relativ kurz, nachdem ich ihn gesehen habe oder er gepostet worden ist, wieder gelöscht. Ich weiß nicht warum, aber ich spreche in der Folge darüber, dass Einstein das Raumzeitkonstrukt von Minkowski dann für seine Relativitätstheorie hergenommen hat. tatsächlich ist es ein bisschen komplexer. Mhm. Es ist nämlich so, 1905 veröffentlicht Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie.
Ja.
Im Jahr 1907 entwickelt dann Hermann Minkowski sein Konzept des vierdimensionalen Raumzeitkontinuums und orientiert sich dort an der speziellen Relativitätstheorie. 1908 ist dann diese große Rede, die ich auch zitiert habe, in der Folge, wo er dieses Konzept vorstellt. Und 1915 veröffentlicht Einstein dann die allgemeine Relativitätstheorie, die auf dem mathematischen Fundament von Minkowskis Raumzeitkonzept aufbaut und es erweitert.
Mhm.
Also es ist ein ständiges, gewisse Befruchtung hier mit diesen unterschiedlichen Ansätzen, bis wir dann eben bei der allgemeinen Relativitätstheorie landen. Und was auch ganz lustig ist, Max schreibt uns, und Max hat es eigentlich geschrieben, bevor die Folge rauskommen ist. Ja, und er hat es in Anlehnung an die letzte Feedback-Folge gemacht, aber noch bevor ich die Zeitreisen-Folge veröffentlicht habe. Und er schreibt, nachdem du im letzten Feedback genauer in FGAG 17, das Sommer-Special, darauf hingewiesen hast, dass du Spekulationen magst, hier etwas, was man, wenn man es denn wollte, in eine Folge verwandeln könnte. Frage, warum ist es interessant und durchaus zeitgemäß auch in der Geschichtswissenschaft zu spekulieren, auch aber eben nicht nur als Brücke in die Popkultur? Umso interessanter, als es gerade in der deutschen Geschichtswissenschaft so lange und mit Inbrunst gehasst wurde, Geschichte so zu betrachten. Und warum habe ausgerechnet ich mich damit befasst? Nun, im Rahmen eines internationalen Design Masters unterrichte ich ein einigermaßen komplexes Fach Future Perspectives on Perceiving Things to Come. Und eine mögliche Art, sich mit der Veränderlichkeit von Zukunft zu befassen, ist es, sich zu überlegen, wie leicht oder schwer auch unsere Geschichte ganz anders hätte verlaufen können. Also ein schöner Zufall, dass dieses Mail passend zur Zeitreisenfolge kam, aber eigentlich bevor die Zeitreisenfolge veröffentlicht wurde. Also ein bisschen mysteriös sogar, würde ich sagen.
Ja.
Ist das vielleicht Beweis der Zeitreise?
Oh.
Who knows?
Ja.
Who knows? Also vielen Dank, Max. Eine Sache, auf die uns Helmut, Nikolas und auch Theresa hingewiesen haben im Zuge dieser Diskussion um, sind Zeitreisen möglich oder nicht, ist dieses Experiment von Hawking in Bezug auf eben darauf, ob Zeitreisen irgendwann existieren. Und zwar hatte er eben eine Dinnerparty ausgerichtet. Er hat allerdings die Einladungen zu dieser Dinnerparty erst am nächsten Tag verschickt. Und nach seiner Logik wäre es so, wenn Zeitreisen irgendwann tatsächlich existiert und diese Einladungen auch noch so lang existieren, dann hätte ja irgendjemand tatsächlich bei dieser Dinnerparty erscheinen müssen oder sollen.
Mhm.
Ist aber niemand aufgetaucht. Das ist sein Beweis dafür, dass Zeitreisen wohl nicht existieren und nie existieren werden.
Naja, verstehe. Ja gut, es könnte natürlich sein, dass das Ganze in einem Paralleluniversum oder in einer parallelen Zeit stattgefunden hat.
Kann sein. Ja, das wäre dann die andere Möglichkeit. Wir werden es nie wissen, weil es ein paralleles Universum ist. Also wenn es nach uns geht, existieren Zeitreisen nicht. Ich erzähle ja in dieser Folge auch von Rip Van Winkle, also diese Geschichte von Washington Irving, von dem Mann, der schläft und dann Jahrzehnte später wieder aufwacht. Und Hans weist uns darauf hin, dass das Vorbild dafür wahrscheinlich eine deutsche Sage ist. Er schreibt, als direkter Vorläufer von Rip Van Winkle geht die Volkssage Der Ziegenhirt, die von einem Johann Karl Christoph Nachtigall 1800 in seinem Sammelband Volkssagen veröffentlicht wurde. Hier sind es 12 Ritter, die im Küffhäuser kegeln und saufen, und auch der Ziegenhirt Peter Klaus verschläft hier am Ende 20 Jahre. Ja. Weist eben auch darauf hin, dass Washington Irving einige Jahre in Deutschland gelebt hat, allerdings nachdem er diese Folge veröffentlicht hat, aber er eben auch Kontakte gehabt hat und sehr, sehr gebildet war, was auch eben auch die, was eben auch die deutsche Sagenwelt angeht. Mhm. Also höchstwahrscheinlich übernommen.
Interessant.
Eine Sache noch zu dieser Folge. Es sind sehr viele Literatur- und Filmhinweise gekommen.
Mhm.
Zum Beispiel Robert Silverberg, Up the Line, wo es um Zeitreisentourismus geht. Auf Deutsch heißt es Zeitpatrouille. Mit so einem Hinweis von Mitrandir. Von Martin Amis gibt es Pfeil der Zeit. Also ein Hinweis von Helmut. Von Wolfgang Jeschke, Der letzte Tag der Schöpfung. Hinweis von Annette. Und von Stanislaw Lem, The Star Diaries. Spezifisch dort The 20th Voyage, also die 20. Reise, das ist ein Hinweis von Christian. Und ein Film, der erwähnt wurde, beziehungsweise der uns empfohlen wurde, von Winfried, der übrigens Physiklehrer ist und sich auch seit seiner Jugend mit diesem Thema beschäftigt oder von diesem Thema fasziniert ist, der beschreibt den Film Flucht in die Zukunft so, Es wird dort H.G. Wells mit Jack the Ripper in Verbindung gebracht. Wells hat tatsächlich die Zeitmaschine gebaut und Jack the Ripper flieht mit ihr in das Amerika der 70er Jahre, das Wells selber Utopia nannte und von dem er glaubte, dass dort alle Unstimmigkeiten der Menschen untereinander beseitigt werden. In seiner Panik, dass er den Ripper auf Utopia losgelassen hat, folgt er diesem in die Zukunft. Und Maria empfiehlt noch die Serie Be Foreigners, also Portmanteau aus Before und Foreigners. Sie beschreibt es so, plötzlich tauchen in Oslo und Umgebung und später auch in anderen Teilen der Welt Menschen aus anderen Epochen auf, aus der Steinzeit, dem Mittelalter und dem 19. Jahrhundert. Es sind so viele, dass ernsthafte Beherbergungs- und Integrationsprobleme entstehen, die die norwegische Gesellschaft stark beeinflussen. Also das sehen wir wieder mal, für was Science Fiction eigentlich da
ist. Ja.
Im Grunde auch die Dinge zu verhandeln und zu diskutieren, die uns heutzutage auch beschäftigen.
Aber man merkt an diesen Geschichten auch wieder, dass einfach Zeitreisen so ein guter Plot ist. Also man kann so super Geschichten erzählen, einfach weil du halt locker sofort die Perspektive wechseln kannst und einfach, wenn du überall hinspringen kannst, das ist echt, da hast du einfach alle Möglichkeiten der Welt.
Absolut. Und ich glaube, die beste Science Fiction ist die, die aber dazu einen, zuerst einmal einen Rahmen liefert, sodass man weiß, was geht und was geht nicht.
Ja.
Weil, also du kannst nicht was kreieren, wo die Leute nicht wissen, kommt da jetzt noch so ein Deus Ex Machina, irgendwas, was möglich ist, von dem ich nicht gewusst habe, dass es möglich ist, sondern du musst trotzdem so einen Rahmen schaffen dafür, damit du das trotzdem noch innerhalb dieses Rahmens besprechen kannst und trotzdem noch ein bisschen eine Einschränkung da ist.
Ja.
Deswegen, ja, also gute Science-Fiction von meiner Warte aus ist die dort eine gute Balance trifft eigentlich.
Ja. Also ich glaube, wenn ich mal einen historischen Roman schreiben würde, was ich jetzt nicht vorhabe, aber wenn ich mal einen schreiben würde, dann glaube ich, wäre Zeitreisen da irgendwie mit dabei. Weil das ist der einfachste Weg, um mehrere Gesellschaften aufeinandertreffen zu lassen. Also ich finde diese Idee halt super, zu sagen, so jemand aus dem Mittelalter trifft auf jemanden aus der Gegenwart oder aus der Antike und dann entsteht irgendwie halt eine Art von Konflikt.
Mhm. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt als historischen Roman bezeichnen, sondern dann eher als alternativhistorischen.
Verstehe, ja, als uchronistischen Roman.
Uchronistisch, ja, genau.
Fantastisch, so machen wir es.
Sehr, ich freue mich schon, ihn zu lesen.
Wenn ich mal Zeit habe.
Wenn du mal Zeit hast, 2050.
In meiner Rente, wenn hier dieser Podcast sein Ende gefunden hat.
Dann können wir uns auf deinen historischen Roman freuen. Sehr gut. Gut, das war's einmal mit Feedback zur Zeitreise. Sollen wir übergehen zu GRG 475?
Da geht es um die Geschichte des Anzugs. Auch beim Anzug, wie bei der Lochkarte, kam sehr, sehr viel Feedback. Ich werde mal ein paar Sachen nennen. Also es war echt auch wieder großartig an Dingen, die da kamen. Zum einen die Geschichte der Hose ist ja sehr wichtig beim Anzug. Also die Culotte, die ja üblich war, also die Kniebundhose oder die Hose, die knielang war, die dann abgelöst wurde von der langen Hose, der Pantalones oder der Pantalon. Und da schreibt Uli, dass die auch eine Geschichte hat, nämlich die kommt aus dem italienischen Theater, der Commedia dell'arte. Da hatte nämlich jede Figur ein festes Kostüm und der Kaufmann, der hatte lange rote Hosen. Daher kommen die Pantalones oder die Pantalon, die Pants.
Pants.
Eigentlich.
Aha.
Und während die Hosen aus der Commedia dell'arte kommen, gibt es noch bei den Hemden, kannst du dich an den Vatermörderkragen erinnern, von dem ich erzählt habe? Da schreibt Martin, es gibt auch noch eine andere Idee, woher der Name kommt. Nämlich hat man die im Französischen Parasit genannt, weil beim Essen haben die sich, sind die immer so ein bisschen ins Essen, waren Mitesser quasi, die haben so ein bisschen mitgegessen. Und die Idee ist, dass es ein Übersetzungsfehler ist, also dass es nicht als Parasit wie Mitesser übersetzt worden ist, sondern als Parasit Vatermörder. Aber.
Naja, kann auch sein. Also Sprache, weißt du, ist das sehr flexibel. Was hältst du für naheliegender?
Also ich finde diese Mitesser-Geschichte natürlich schon sehr nett und ist wahrscheinlicher, als jemand hat seinen Vater mit dem Hemd ins Auge gestochen.
Naja.
Das klingt ein bisschen legendenhafter.
Naja.
Das wichtigste Feedback, das am häufigsten kam, betrifft beim Anzug das Thema Baumwolle.
Aha.
Wir haben sehr, sehr viele Zuschriften bekommen von Zuhörenden, die gesagt haben, naja, aber Anzüge sind doch eigentlich auch aus Schurwolle und nicht aus Baumwolle. Das stimmt auch. Also ich habe da die Wolle oder die Schurwolle nicht genannt, weil ich den Fokus auf die Baumwolle gelegt habe. Ich lese mal eines der Feedbacks vor von Christian, der schreibt, Zuvor erst eine etwas größere Korrektur. Klassische Herrenanzüge auch im 19. Jahrhundert sind in der Regel aus Wolle, nicht Baumwolle gewebt. Voraussetzung für die Massenproduktion der Anzüge war vielmehr die Verdrängung der kleinbürgerlichen Landwirtschaft durch große Schafhaltung in Schottland und Irland von Großgrundbesitzern Ende des 18. Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Baumwolle ermöglichte durch ihre leichte Waschbarkeit hingegen die Massenproduktion von Unterwäsche und modernen Hemden, wie wir sie heute kennen. Und es stimmt natürlich, was ich in der Folge so ein bisschen unter den Tisch habe fallen lassen, ist, dass ich die Wolle quasi gar nicht genannt habe, sondern einfach nur den Fokus auf die Baumwolle gelegt habe. Es ist aber so, diese frühen Anzugstoffe waren Mischgewebe aus Baumwolle und Wolle. Und die Baumwolle ist ja der Stoff, der die Industrialisierung antreibt. Der Stoff, der billiger wird. Der Stoff, der dann auch zugänglicher wird. Die Wolle war teurer und daher bei der Massenware hatte die Wolle natürlich einen geringeren Anteil. Also für die Massenware ist es wichtiger, dass Baumwolle zur Verfügung stand, weil es der billigere Stoff war. Mhm. Baumwolle wird eben immer verfügbarer und macht eben dann den Massenmarkt für Anzüge überhaupt erst möglich. Und die frühen Anzüge waren eben auch für den Adel, waren Mischgewebe aus Baumwolle und Wolle, weil sie auch Baumwolle tragen wollten, weil die Baumwolle angenehmer zu tragen war, weil es eben der Stoff war, das war eben der schmiegt sich an den Körper, der ist beweglicher.
Kratzt ein bisschen weniger.
Kratzt weniger, genau. Und natürlich waren die auch aus Baumwolle und natürlich die teuren Anzüge unterscheiden sich dann natürlich dadurch, dass der Wollanteil, der Schurwollanteil höher ist. Und wenn du so einen Tailor-Made-Anzug hast, natürlich, da wählt man heutzutage wahrscheinlich 100% Schurwolle oder noch irgendeine Art von, weiß nicht, eher Polyester als Baumwolle wahrscheinlich. Mhm. Aber genau, deshalb habe ich das so betont, weil die Baumwolle halt als Motor der Industrialisierung trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Bei der Massenwareanzug. Schurwolle oder Wolle spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber eben Baumwolle ist insgesamt für die Kleidungsindustrie und für den Massenmarkt entscheidender.
Ja.
Ich habe jetzt noch den Christian erwähnt, aber dieses Feedback oder diese Frage kam auch von Sebastian, von Alexander, von Christian. Also da gab es einige, die dieses Feedback hatten. Also ich denke, ich hätte wahrscheinlich auch auf die Schurwolle hinweisen sollen. Das ist hiermit nachgeholt. Und kannst du dich an den Stresemann erinnern?
Ja.
Und ich behaupte ja, dass der Stresemann zuletzt, also seinen letzten großen Auftritt hatte bei Ronald Reagan bei seiner Amtseinführung.
Ja.
Christine schreibt Folgendes. Dass der letzte große Anlass für den Stresemann die Amtseinführung von Reagan war, kann nur jemand sagen, der sich weder mit Anzügen noch mit der Wiener Hochkultur so richtig auskennt. Da möchte ich zustimmen. Tue ich beides nicht. Die Wiener Philharmoniker trugen nämlich bis 2016 für Konzerte tagsüber einen Stresemann. Und weil die Neujahrskonzerte tagsüber sind, folglich auch für diese. Seit dem Neujahrskonzert 2017 tragen sie den von Vivienne Westwood designten Philharmonic Suit, der an den Stresemann angelehnt ist.
Ah, schau an. Scheiß bist du auch, was die Wiener Hochkultur angeht. Bisschen besser informiert.
Genau, ja. Also, weiß nicht, schaust du dir regelmäßig das Neujahrskonzert an?
Wenn ich wach bin? Ja. In den letzten Jahren, ich glaube, aber ich habe tatsächlich selten so auf die Beine geachtet.
Das wollte ich auch sagen,
Spielenden.
Mir wäre es, glaube ich, nicht aufgefallen, wenn sie den Stresemann getragen hätten.
Tja, jetzt weißt du ja, was du am 1. Jänner 2025 zu tun hast.
Sehr gut.
Anschauen, weiterbilden.
Und mir den Philharmonic Suit anschauen.
Genau.
Den die jetzt tragen. Übrigens, wir haben jetzt dank Thomas ein neues Maß, was so Inflationsmessungen angeht, nämlich den Anzug.
Aha.
Er schreibt nämlich, wir sprechen immer wieder über so, wie kann man Inflation wiedergeben? Und er schreibt Folgendes, ich möchte euch eine Faustformel mitgeben, mit der mir früher die Inflation näher gebracht wurde. Angeblich kostet ein guter Anzug immer so viel, wie eine Unze Gold wert ist. Aktuell also 2500 Euro. Vielleicht wird das ja eure neue Umrechnungsformel für die nicht so lang zurückliegende Inflationsberechnung.
Ich meine, 2500 Euro, da bewegen wir uns dann schon in Richtung maßgeschneidert.
Er schreibt ja auch guter Anzug.
Ja, ich meine, guter Anzug muss nicht unbedingt maßgeschneidert sein, aber ja. Also ich glaube, das ist so, ich glaube für 2500, da kriegst du zumindest schon maßgeschneidert. Ob sie dann wahnsinnig gut sind, ist eine andere Frage.
Ja, sehr gut. Ich muss mir ja noch was überlegen, weil jemand hat auch geschrieben, so der Live-Auftritt in Essen, glaube ich, da ist diese Lichtburg, da hat er uns eine Einladungskarte geschickt von 1928 oder so, wo es hieß, dass Abendgarderobe Pflicht ist. Also wir verlangen das natürlich nicht fürs Publikum. Also alle, die kommen wollen, ihr könnt kommen, wie ihr wollt.
Das sagst du jetzt einfach so. Wir haben das noch gar nicht besprochen.
Also haben wir nicht besprochen. Aber dann sage ich das nicht.
Na, sag's.
Aber ich muss mir natürlich überlegen,
ob ich... Ich bin nicht deiner Meinung.
Ich muss natürlich schon überlegen, aber wenn, dann wäre es natürlich für mich interessant. Also dann würde ich jetzt nicht in einem normalen Anzug kommen. Das, glaube ich, wäre jetzt schon langweilig. Ich müsste...
Stresemann.
Stresemann oder ich würde... Also schon so ein Schuster Korps mit so einer Culotte. So in die Richtung würde ich denken.
Ja, genau. Ja, ich meine, eben Stresemann, das wäre dann eher untertags, oder?
Ja, stimmt.
Garderobe wäre dann.
Ja, abends gut. Mit Frack oder Smoking.
Du, Daniel, auch von meiner Warte aus, du kannst anziehen, was du willst, aber wenn du in so einem Aufzug kommst, würde ich es begrüßen.
Fantastisch. Da werden wir auch unterstützt von Chris, der sagt nämlich, der Hoodie ist der neue Anzug geworden. Das beobachtet er zumindest im Büro.
Mhm. Ja, ich glaube, es kommt auf die Sparte an, in der man arbeitet.
Ja, er arbeitet im IT-Bereich, nicht bei der Bank.
Auch die, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die ITler, die in einer Bank arbeiten, die tragen auch eher den Hoodie als einen Anzug.
Ah, du kennst ITler, die bei der Bank arbeiten. Interessant.
Ich habe früher in den Ferien zwischen, also nachdem ich Matura gemacht habe und dann Zivildienst angefangen habe, da habe ich 2 Monate in der Bank gearbeitet.
Ach echt? Ich dachte nur mit der Fabrik. Ja. Du hast nur mal von der Fabrik erzählt.
Nein, das war dann nach der Matura, da ist sich das irgendwie gut ausgegangen, da habe ich eben diesen Job in der Bank gekriegt, da habe ich im Büro gearbeitet, aber im Pausenraum habe ich mich immer mit dem ITler unterhalten. Da habe ich gerade angefangen, mich so ein bisschen auch mehr mit Computern zu beschäftigen und habe von ihm auch mir dann erklären lassen, was Linux überhaupt ist.
Ah.
Mir war das Konzept unterschiedlicher Betriebssysteme damals nicht bekannt. Ich habe halt nur Windows gekannt.
Mhm.
Und habe gewusst, meine Eltern haben in der Praxis einen Mac, weil da die gute Software für Ärzte drauf war. Aber ich habe nicht gewusst, dass Linux ist, und er hat mir das dann erklärt. Und dann habe ich mir von einem anderen befreundeten ITler habe ich mir eine Red Hat-Kopie schenken lassen. Er hat mir auch gleich eine kleine Festplatte dazu geschenkt. Und die habe ich dann eingebaut und habe zum ersten Mal Linux installiert.
Oh nein, und seitdem bist du in den Topf
gefallen. Seitdem bin ich so, wie ich bin, ja.
Da hat der Ärger angefangen, okay.
Da hat es angefangen, ja.
Verstehe. So habe ich dich ja auch kennengelernt, Richard.
Was, als Nerd?
Nee, als jemand, der stundenlang nach Treibern sucht, um doch noch das WLAN zum Laufen zu kriegen, weil dein Linux das irgendwie nicht hinbekommen hat.
Ja, tatsächlich war das damals noch anders. Also eben als diese Red Hat-Installation, da habe ich wirklich, weil da habe ich kein Internet gehabt, weil ich den Treiber nicht hinkriegt habe und habe auch im Internet nicht nachlesen können. Das heißt, ich habe dann immer rüberwechseln müssen ins Windows, habe mir dann nachgelesen, wie es funktioniert, habe mir Sachen aufgeschrieben, Druck habe ich keinen gehabt. Dann wieder umgestiegen ins Linux, um zu schauen, ob das funktioniert. Das Gute ist bei Linux, dass du im Grunde alles in, also alle Konfigurationsdateien sind im Grunde Textdateien. Das heißt, du musst es dann halt in den Textdateien entsprechend ändern und dann meistens hat es funktioniert. Also irgendwann habe ich es dann auch geschafft, dass ich mehr als 24 Farben habe. Und dass ich einen Sound habe, Soundkarte, ja, ist immer problematisch gewesen. Ja. Heutzutage läuft das alles out of the box. Also ja, wenn du heutzutage dir Ubuntu zum Beispiel installierst, funktioniert eigentlich so gut wie alles out of the box. Manche Sachen, die ein bisschen problematischer sind, sind so Sachen wie Fingerabdruck, Scanner und solche Sachen, die sind ein bisschen spezieller. Da musst du vielleicht noch nachschärfen oder nachinstallieren, aber sonst funktioniert eigentlich alles out of the box.
Sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir doch über zur nächsten Folge, zu Folge 476, Boabdil.
Boabdil, was für ein Sprung jetzt von
Linux
zu Boabdil. Gut, Sascha fragt auf unserer Seite, was wurde eigentlich aus Boabdils Sohn? Ich habe ja erzählt, dass der im Grunde Geisel von Ferdinand und Isabella war. Und er fragt, kam der nach der Machtübergabe frei oder was geschah mit ihm? Ahmed wurde tatsächlich mit der Übergabe der Schlüssel zu Granada auch an Boabdil wieder übergeben. Mhm. Ja. Also er kriegt seinen Sohn wieder, er geht dann mit ins Exil. Anscheinend hat Isabella gehofft, dass er in Spanien bleibt und zum Christentum konvertiert, was er aber nicht getan hat. Wäre aber nicht so abwegig gewesen. Ja, solche Dinge zu jener Zeit sind viel passiert. Er geht aber mit seinem Vater mit ins Exil und was nach dem Gang ins Exil aus ihm wurde, darüber schweigen die Geschichtsbücher, so wie sie eben auch über das weitere Schicksal von Boabdil selber schweigen. Weil, ja, wissen wir nicht genau.
Das ist genau das, was wir am Anfang besprochen haben. Wenn es keine schriftlichen Quellen dazu gibt, dann wissen wir einfach nichts darüber.
Ja. Oder wenn es welche gibt, die sich aber widersprechen, weil eben Todesdatum von Boabdil wissen wir auch nicht einmal genau. Da liegen auch einige Jahre dazwischen, zwischen den möglichen. Johannes, der gerade diesen Sommer auch wieder in Andalusien war und bei Alhambra und immer wieder beeindruckt ist davon, von diesem maurischen Erbe in Spanien, der schreibt Folgendes. Ein kleines Feedback habe ich für euch, denn es klingt sehr in der Folge und im Nachgespräch zur Einordnung der Figur Boabdil an, wird jedoch von euch nicht explizit ausbuchstabiert. Durch seine Kapitulation und seinen Abzug hat Boabdil womöglich beweisen lassen wird sich das natürlich nie, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Alhambra heute noch unbeschadet existiert. Denn Richard, du sprichst von der Überlegenheit der spanischen Artillerie. Eine Belagerung hätte vermutlich zu massivem Beschuss der Alhambra geführt und diese womöglich nachhaltig oder sogar komplett zerstört. Wie schön, dass dieses Wunder heute noch unbeschadet steht. Also ist höchstwahrscheinlich etwas, was wir eben auch Boabdil zu verdanken haben. Mhm. Sabine weist uns auf einen lustigen Zufall hin. Sie schreibt, Sachen gibt's. Wir sind gerade in Andalusien im Urlaub. Heute, als wir am Eingang der Alhambra auf unsere Führung gewartet haben, habe ich schnell gecheckt, worum es in der neuen GRG-Folge gehen wird. GRG 476, Boabdil und das Ende Granadas. Zufälle gibt's. Übrigens, Granada und Alhambra sind unbedingt einen Besuch wert. Hm. Also, ja, wissen wir jetzt eh schon aus mehreren Quellen, dass wir unbedingt dorthin sollten. Und auch Kai war in Andalusien, als die Folge rauskam. Er schreibt Folgendes. Ich stand am Mittwoch am Bahnhof in Granada, als die aktuelle Folge in meinem Feed auftauchte. Auf der Zugfahrt nach Córdoba hielt der Zug genau dann in Loja, als ihr den Ort in der Folge erwähnt hattet. Geil. Also wenn es ein Pendant zum extremely satisfying Content in den sozialen Medien gibt, dann ist es für den Podcast-Hörer wohl das. Also danke für das für mich gute Timing.
Fantastisch.
Naja, wirklich sehr schön. Eine Sache noch zu dem Edikt, mit dem Jüdinnen und Juden aus Spanien und Portugal, also von der Iberischen Halbinsel, vertrieben wurden. Das spreche ich am Schluss der Folge noch an. Und Peter schreibt auf unserer Website in den Kommentaren diesbezüglich zu einer Ausgabe der WDR-Zeitzeichen, wo eben die Folgen dieses Edikts beschrieben werden. Und die sind schon sehr drastisch. Ein Zitat aus dem Text zu dieser Folge ist, damit sind nicht nur die Vertriebenen, sondern auch für Spanien selbst die Konsequenzen des Edikts verheerend. Denn es geht ein großer Teil der gebildeten, weltoffenen, mindestens 100.000 Conversos, die unter Druck Christen geworden sind, bleiben zwar im Land, werden aber von ihren altkatholischen Mitbürgern als Maranos, Schweine, gedemütigt. Tausende fallen später der Inquisition zum Opfer. Hm. Die geflohenen Juden verhelfen währenddessen ihren Exilländern zum Aufstieg. Buchdruck, Waffentechnik, Medizin, fast überall bringen diese Faden wichtigen Fortschritt. Sie sind auch federführend bei der Besiedlung von Neu-Amsterdam beteiligt, dem späteren New York. Mhm. Also ja, weitreichende Folgen, die eben auch die weiteren Geschicke der Iberischen Halbinsel bestimmt haben. Durch dieses Edikt von Isabella und Ferdinand. Mhm. Und einigen unserer Hörerinnen und Hörer ist die Geschichte um Boabdil wahrscheinlich auch aufgrund eines Computerspiels bekannt vorgekommen, beziehungsweise dessen Verfilmung. So schreibt uns zum Beispiel Andreas. Gerade nachdem ich den Film Assassin's Creed gesehen habe, hörte ich eure neue Folge zu Boabdil. Im Nachhinein hätte ich das wohl andersrum machen sollen, denn Richard hat, wie es mir scheint, den historischen Kontext zum Film geliefert. Die Handlung im Film ist verschachtelt und spielt zum Teil im Jahr 1492 mit dem Thema der Eroberung des muslimischen Spaniens, auch der Entführung des Sohns. Also im Film wird es, glaube ich, als Entführung des Sohns dargestellt. Mhm. Halt einfach eine Übergabe im Zuge dieser Verhandlungen zwischen Boabdil und den katholischen Königen. Also sehr gut. Assassin's Creed, glaube ich, haben wir auch schon ein paar Mal auch gehabt, oder? Weil die ja unterschiedliche Zeiten auch immer betrachten.
Ja, genau. Da gibt es ja mittlerweile auch so viele Teile, die dann jetzt auch in unterschiedlichen Zeiten spielen.
Ja, ja. Also ich glaube, das bekannteste spielt ja auch in Florenz und genau, ist ja natürlich dann. Und da haben sie, glaube ich, auch den Dom, den Duomo, das haben sie sehr detailgetreu nachgebaut dort. Ein Literaturtipp noch. Corinna, Clemens und Alexander, unabhängig voneinander, weisen uns auf ein Buch hin. Corinna schreibt, es erinnert mich auch an meine Zeit als Studentin in Barcelona. Dort las ich ein Buch von Antonio Gala, der 1999 den Premio Planeta gewonnen hat, mit einem Buch über Boabdil. Der Premio Planeta ist ein sehr anerkannter Literaturpreis in Spanien. Das Buch war für mich der Auslöser, mich mehr mit der Geschichte Andalusiens zu beschäftigen und die Orte des Geschehens zu besuchen. Dieses Buch heißt El Manuscritto Carmesi. Oder, ich habe es zu Italienisch ausgesprochen, ist nicht richtig. Auf Deutsch heißt das Buch Die Handschrift von Granada. Ist im Grund eine fiktive Autobiografie Boabdils.
Klingt gut.
Also werde ich auch in die Shownotes packen. Mhm. Eine Sache noch, eine Frage von Rainer. Er schreibt, es gibt noch bis 24.12.24 in der Arte Mediathek eine sehr schöne Doku über die Alhambra zu sehen. Dort wird erwähnt, dass es lange eine recht friedliche Koexistenz christlicher und muslimischer Reiche auf der Iberischen Halbinsel gab und erst die Eroberung Konstantinopels durch die Osmanen die Initialzündung für die Reconquista war. Würdet ihr diese Sichtweise bestätigen? Es kann auf jeden Fall Teil des Problems gewesen sein, aber tatsächlich die Gräben zwischen der muslimischen und der christlichen Bevölkerung, die verlaufen schon sehr lange davor weitaus tiefer. Ich zitiere jetzt was, Übersetzung aus dem Buch The Last Crusade in the West von Joseph O'Callaghan, das ich auch für diese Folge verwendet habe. Und er schreibt, die Rechtfertigung des Krieges gegen Granada basierte auf der Überzeugung, dass die Mauren Eindringlinge seien, die zu Unrecht christliches Land besetzten. Im Jahr 711 überquerten die ersten muslimischen Invasoren die Straße von Gibraltar von Marokko nach Spanien und brachten die westgotische Monarchie schnell in den Ruin. Und schreibt, über die Christen, während sie den Verlust Spaniens beklagten, brachten Christen, die im abgelegenen Norden ihre Unabhängigkeit verteidigten, ihren Glauben an die eventuelle Wiedererlangung Spaniens aus den Händen der Muslime zum Ausdruck. Indem sie sich zu Erben der Westgoten erklärten, machten die Könige von Kastilien und León ihre Verantwortung geltend, das westgotische Erbe durch die Rückeroberung des maurischen Spaniens wiederherzustellen. Hm. Also es ist sicher so gewesen, dass es so als Art, wie soll ich sagen, Ausgleich gesehen worden ist, dass jetzt Granada eingenommen wird, nachdem Konstantinopel von den Osmanen eingenommen worden ist, aber ich würde es nicht als einen Grund sehen. Also, und auch das friedliche Zusammenleben, also auch die Toleranz in den muslimischen Gebieten, wird, glaube ich, auch manchmal ein bisschen überbetont, weil es natürlich komplexer ist. Also recht grundsätzlich sind es zwei unterschiedliche Gesellschaften gewesen, die so gelebt haben. Also O'Callaghan schreibt auch, dennoch behaupte ich, dass es sich bei dem Kampf letztendlich um einen Konflikt zwischen zwei Gesellschaften handelte, von denen die eine vom Christentum und die andere vom Islam durchdrungen war. Jedes wurde vom Geist einer besonderen Religion geformt und durchdrungen, der Religion der Gemeinschaft, der Religion des Staates, die Könige und Emire gegen alle anderen verteidigen und aufrechterhalten sollten. Hm. Also, ja, eine komplexere Angelegenheit und eben nicht nur auf dieses eine Ereignis zurückzuführen, dass hier dann die Reconquista so richtig an Fahrt gewinnt.
Ja.
Gut, das war's von Feedback zu dieser Folge. Was bedeutet, dass wir zur Post übergehen können?
Sehr schön. Ja, Richard, jetzt die Urlaubszeit ist ja vorbei. Haben dich trotzdem noch Postkarten erreicht?
Briefe und Podcasten. Briefe und Postkarten en masse. En masse. Nicht so viel wie beim letzten Mal, weil es auch nicht so ein langer Zeitraum ist. Briefe. Wolfgang schreibt uns drüber, dass er jetzt, nachdem er 2019 angefangen hat, uns durchgehört hat. Aha. Leider. Ah. Er war aber auch in München bei unserem Auftritt. Er hat auch unser Buch, ein Superfan also. Und er schickt uns ein Foto vom Streichholzmuseum in Grafenwiesen. Ja, natürlich in Anlehnung an GAG 182. Vielen Dank dafür. Ulrike und David, die schicken uns einen Brief aus Hameln. Aber nicht nur das. Sie haben nämlich auch unser Podcast-Logo, also mit der Illustration, in einem Zauberwürfel-Mosaik zusammengebaut. Sie haben einen eigenen Insta-Kanal, Zauberwürfel-Mosaik, und haben dann dieses Foto in Hameln mit unserem Mosaik gemacht.
Sehr cool.
Also, super Idee. Das Mosaik besteht übrigens aus 600 Würfeln.
Ui.
600 Würfel. Großartig. Ich habe ein Foto gemacht, haus dann auch in unsere Shownotes.
Sehr cool.
Also ich habe ein Foto vom Foto gemacht.
Ja.
Janis schickt uns einen Brief aus Göttingen, das ja zuletzt in meiner Folge über die dänisch-arabische Expedition erwähnt wurde. Und dazu gleich auch ein paar Fotos, die dazu passen. Zum Beispiel vom Wohnhaus von Michaelis, der das Ganze anfangs organisiert hat. Oder auch vom Grabstein von Gauss. Vielen Dank dafür. Johanna schickt uns eine Karte und Fotos aus Island. Und zwar war sie 2022 dort mit ihrer Schwester Miriam, die sie hiermit auch sehr grüßt. Mhm. Und sie hat sich geärgert, dass sie uns damals keine Karte geschickt hat. Hat sie es jetzt aber nachgeholt. Also vielen Dank für diese späte Karte. Besser jetzt als nie. Carina schickt uns nicht nur eine Karte aus Rom vom Kolosseum, sondern sie schickt uns auch ein Bild, gemalt von ihrem Sohn Fridolin, 9 Jahre alt, auch ein Fan, wie sie schreibt. Und auf diesem Bild zu sehen ist Mani, ihr Hund, mit einem römischen Helm.
Der Hund?
Der Hund mit einem römischen Helm.
Okay.
Sie waren übrigens auch beim Monte Testaccio, den ich ja im Frühwerk beschrieben habe, der 8. Hügel Roms, GAG 16, Ton, Steine, Scherben oder wie sich Rom einen 8. Hügel baute.
Mm, eine fantastische
damals,
Folge.
Damals haben wir uns noch Mühe gegeben, was die Titel angeht, muss ich sagen.
So, das ist auch eine der Folgen, die mir auch immer so im Gedächtnis geblieben ist, weil die auch so überraschend kommt. So, wie die haben aus Tontöpfen einen ganzen Hügel gebaut.
Ja, mag ich auch noch gerne. Hab's schon ewig nicht mehr angehört, muss ich sagen. Aber ja. Monte Testaccio. Also vielen Dank, Carina. Bora wollte uns eigentlich nur eine Karte schicken. Es sind aus Gründen aber zwei draus geworden. Also die erste Karte ist eine Karte von Schloss Friedberg, heute in Schwaben. Und dort hängt ein Porträt von Christina von Dänemark.
Mhm.
Und Bora ist dann draufgekommen nach dem Besuch im Museum, dass Christina von Dänemark dieses Schloss 10 Jahre als Witwensitz benutzt hat und damit nur einige Kilometer von Augsburg, dem Geburtsort von Hans Holbein, gewohnt hat. Ja, schöne Verknüpfung. Die zweite Karte ist dann vom staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg. Bora hat nämlich deine Folge, Daniel, über die Lochkarten gehört und hat uns deshalb auch gleich eine Karte einer Jacquard-Maschine geschickt.
Ah, sehr cool.
Ja. Schöne, schöne Überlappung hier. Und weil wir gerade bei den Lochkarten sind, Thomas, der uns in seinem Brief über den grünen Klee lobt, hören wir sehr gern, hat auch diese Folge gehört und hat sich an seine Ausbildungszeit in dem Unternehmen erinnert, in dem er noch immer arbeitet, wo er, als er dort angefangen hat, eine Maschine gesehen hat, die er nicht zuordnen hat können. Und ihm wurde dann erklärt, es ist ein Lochkartensortierer.
Mhm.
Die wurden nämlich in diesem Unternehmen noch bis in die 80er Jahre verwendet.
Mhm.
Und genau so eine Lochkarte, IBM-Format aus den 1950er Jahren, hat er uns geschickt.
Ah, voll gut.
Ja, werde ich dir zukommen lassen.
Aha, cool.
Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bring es damit. Ähnlich ist es übrigens auch André ergangen. Der hat diese Folge gehört und schickt uns zwei Lochkarten aus dem Bestand der Uni Aachen. Die werden dort zwar nicht mehr ihrem üblichen Zweck zugeführt, aber noch immer verwendet. Zum Beispiel werden sie als Lesezeichen ausgegeben oder als Stimmkarten bei Gremiensitzungen. Ja, und da wird der alte Bestand noch genutzt.
Mhm.
Haben wir auch zwei erhalten. Da kriegst du auch eine. Eine behalte ich.
Mhm.
Clarissa hat uns einen Brief mit zwei Karten geschickt und das ist sehr spannend. Sie hat nämlich 2022 deine Folge GRG 350 zu den Bauernkriegen gehört. Und sie ist Musikwissenschaftlerin und Musikerin und sie hat sich damals gedacht, das will sie zu einem Konzertprogramm verarbeiten. Und jetzt ist es soweit. Also seit Oktober laufen diese Aufführungen. Die nächste ist sehr bald. Also wer diese Folge heute am Veröffentlichungstag hört, am Mittwoch, den 20.11., also in 3 Tagen, ist eine Aufführung im Rathaus in Leipzig.
Mhm.
Ansonsten, dann noch, wenn ich es richtig gesehen habe, 16 weitere Termine im nächsten Jahr. Also sehr spannend. Super cool, finde ich, dass sie das als Inspiration genommen hat für diese Aufführung. Den Link zu dieser Show, den packe ich natürlich in die Shownotes. Also wer Interesse hat, auf jeden Fall hingehen. Vielen Dank, Clarissa, für diesen Hinweis. Und Thomas, der hat uns zwei Exemplare seines eigenen Buchs geschickt. Das ist ein Thriller namens Todesrichter. Und in diesem Buch schreibt er, ist auch ein Themenhinweis versteckt, den er allerdings dezidiert an mich schickt.
Ja. Was im Buch, also in der Story. Er hat ein eigenes Buch geschrieben als Themenhinweis.
Er führt es dann schon noch aus, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, aber es kommt eben auch in diesem Buch vor. Ich sage dir jetzt aber nicht, was es ist. Ich bringe dir dein Buch aber mit. Ja, du kannst es dann auch lesen und dann kannst du mir sagen, ob du draufkommen wärst, wenn ich dann eine Folge über das mache, dass es das Thema war, das er mir mitteilen wollte. Vielen Dank, Thomas.
Aber stell dir vor, er schreibt ein eigenes Buch als Themenhinweis.
Ja, das wäre Hingabe. Das wäre ziemliche Hingabe. Und dann sind da noch Ulrike und Willi, geschrieben ist allerdings von Ulrike, und sie schreibt uns nicht nur, wie sie zu unserem Podcast kam, also ihre Tochter hat nämlich begonnen, Geschichte zu studieren und da hat sie dann immer Arbeiten Korrektur gelesen und angefangen, sich mehr für Geschichte zu interessieren und ist im Zuge dessen dann auf unseren Podcast gestoßen. Korrektur lesen muss sie jetzt nicht mehr, ihre Tochter hat mittlerweile Postdoc-Stelle, aber unseren Podcast, den hört sie weiter. Und sie schickt uns eben nicht nur diesen Brief, sondern auch Hinweise in Form von kleinen Büchlein, genauer zu Rumänien. Ich kann das jetzt so sagen, weil das ist dann doch sehr allgemein und ich werde mir diese Bücher einfach schnappen und ich werde dann was draus machen. Sie waren übrigens auch, also Ulrike und Willa, bei unserem Auftritt in Köln, haben auch mit uns gesprochen. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht dran, weil ich kann mich erinnern, dass sie mit mir gesprochen haben.
Ah.
Ihr Mann Willi hat uns unter anderem in seine Apotheke nach Wiener Neustadt eingeladen. Ob wir dort vielleicht mal sprechen wollen, ist jetzt in diesem Jahr schwierig, aber grundsätzlich hervorragende Idee, in so einer alten Apotheke zu sprechen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen über Apothekengeschichte zu reden. Auf jeden Fall vielen herzlichen Dank, Ulrike, für Brief und Hinweise. Gut, das waren Briefe und Packerl. Dann können wir jetzt zu den Postkarten gehen. Ich habe sie wieder ein bisschen sortiert. Fangen wir an mit dem naheliegendsten, Österreich. Aus Österreich haben wir tatsächlich eine ziemliche Antiquität als Karte erhalten. Stefan aus Bremen schreibt, dass die Karte, die er uns geschickt hat, seit seiner Abifahrt vor 30 Jahren in einer Schublade geschlummert hat. Ja. Anlässlich deiner Folge über Aluminium hat er sie aber rausgeholt und an uns geschickt. Auf der Karte zu sehen sind nämlich Teile der Wiener Postsparkasse von Otto Wagner, die ja teilweise eben auch in Aluminium gehalten sind.
Ja.
Also vielen Dank dafür. Eine themenspezifische Antiquität als Karte.
Ja, aber das ist auch so eine Überschneidung, ist mein Thema Zeitreisen. Vor 30 Jahren sieht er dieses Gebäude, sieht die Postkarte, denkt sich, ah, das wäre interessant. Und 30 Jahre später hört er die Folge dazu und schickt die Postkarte. Also ich meine,
großartig. Ja. Sehr, sehr schön. Und Daniel, vielleicht erinnerst du dich noch an den letzten Feedgag. Da habe ich von zwei Karten gesprochen, die wir von Petra und Ines erhalten haben, wo sie darauf hingewiesen haben, dass sie uns eigentlich drei schicken werden. Und dann habe ich gesagt, ja, dritte ist keine Ankommen. Dritte ist jetzt Ankommen. Und sie kommt aus Wien. Es ist so eine Fotokarte und darauf zu sehen, ein Old Fashioned, die Decke des Schloss Concordias am Zentralfriedhof, wo man gut Schnitzel essen kann und wo sie auch Schnitzel verspeist haben. Und natürlich ein Foto des Stephansdoms.
Fantastisch.
Ja, hervorragend. Sie schreiben, das ist jetzt im Grunde der Abschluss ihrer Trilogie. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ist beim Stephansdom dieses Riesentor zu sehen?
Nein. Das ist die ein bisschen Seite. Von der Seite. Ja. Also kein Riesentor, leider. Aus der Schweiz, genau aus Basel, genauer ein Sujet oder ein Bild der Pauluskirche, schickt uns Sascha. Er schreibt, ein Deutscher, der nach Österreich eine Karte aus der Schweiz schickt, tatsächlich in erster Linie für die Statistik, ja, dass wir mehr Karten aus der Schweiz haben.
Ah, verstehe.
Vielen Dank, Sascha. Kommen wir nach Deutschland. Bele schickt uns eine schöne Fotokarte aus Baltrum. Er hat nämlich GRG 384 nachgehört und in der Einleitung sprichst du dabei ja über Tjark Evers.
Ja.
Und in Baltrum hat ein Bildhauer das Schicksal dieses Mannes in Stein gehauen. Und Bele hat sich dann dort im Museum auch noch das Original-Notizbuch, die Zigarrenkiste, das Taschentuch und den Bleistift angesehen.
Na, sehr gut. Ja.
Das von dieser sehr tragischen Geschichte.
Oh ja.
Zwei Karten haben uns aus Köln erreicht und beide haben Farina als Sujet. Einmal von Nicole, dieselbe Nicole übrigens, von der auch die Karte aus Prag in Kurrentschrift war, die Mitte Oktober in Köln war und sich dort Farina gegenüber angeschaut hat. Und Yannick war auch dort, der meint, dass man im Museum die abgespeckte Version deiner Folge 446 zu Farina erhält.
Riech mal einen Karten.
Ich habe dann gerochen, sie riechen wie Postkarten.
Sehr gut.
Ja, ist ja auch, was sehe ich, durch einen Transit.
Ja.
Wer weiß.
Ist auch ein Eau de Toilette, das hält nicht so lang.
Genau. Aus Potsdam bzw. Sanssouci schickt uns Roland eine Karte. Natürlich weißt du ja, dass dort Friedrich II. Gelebt hat.
Mhm.
Ja. Und Roland schreibt zu Recht, dass wir ihn seit GAG 71 über die Kartoffel nicht mehr erwähnt haben. Da geht noch mehr.
Was Friedrich der Große?
Ja.
Ich habe ihn jetzt erwähnt bei den Spatzenkriegen.
Hast du ihn bei den Spatzen? Ach so, ja, dann stimmt. Ist die Karte wohl zu früh geschrieben worden? Könnte man jetzt sagen, ja, Spatzenkriege auch noch. Therese und Manuel waren in Wiesbaden und waren dort im Staatstheater, das auch auf der Karte abgebildet ist. Und haben uns dann eine Karte geschrieben, denn das Hotel, in dem sie übernachtet haben, verwendet Lochkarten für die Zimmer.
Interessant.
Und sie haben es tatsächlich so auf der Karte, haben sie es so nachgezeichnet. Ist wahrscheinlich ein gewisses Sicherheitsrisiko, wenn du die Lochkarten nachzeichnest.
Oh ja, stimmt.
Müssen wir wissen, welches Zimmer es ist.
Ja.
Andererseits, sie werden wahrscheinlich programmiert, umprogrammiert, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich,
aus Sicherheitsgründen.
Ja. Naja, wahrscheinlich ja, jedes Mal neu.
Naja. Aus dem Deutschen Museum schickt uns Björn eine Karte, sagt, spannende Geschichten gibt es dort zuhauf und er schreibt auch, weil die Karte in Wien gelesen wird, ist zumindest das Motiv auf dieser Karte was für dich. Es ist nämlich ein Stich aus dem Jahr 1644 und zeigt die steinerne Brücke zu Regensburg.
Ah, fantastisch.
Naja, für dich als Brückenfreak,
ja.
Als Brückenaficionado, als Brückennut.
Ja, und das ist auch jetzt ein Ort, an dem ich mich regelmäßig befinde.
Eben. Letzte Karte aus Deutschland. Anne und Bernd schicken uns eine Karte aus dem Auswandererhaus in Bremerhaven. Und schreiben, dass es wenige Orte gibt, an denen so viele unserer Folgen irgendwie referenziert werden können. Also die Mosel ist da ja ganz in der Nähe explodiert, wie du es in GRG 348 beschreibst. Außerdem führt von hier auch die Spur nach Kleindeutschland, weil ich über das in GRG 185 gesprochen habe. Außerdem gibt es Porträts dort, zum Beispiel von Karl Lemmle, GRG 168, und Hedy Lamarr, GRG 214.
Ja, fantastisch. Ja, das ist wirklich auch diese Geschichte des Auswanderns, ist auch echt eine sehr prägende auch für diese 18. bis 19. Jahrhundert. Hm. Was ja schon ab und zu mal in den Folgen bei uns auch klar wird, aber ich glaube, das könnte man nochmal in einer eigenen Folge thematisieren.
Naja, schöne Inspiration für weitere Folgen. Springen wir nach Großbritannien. Da hat uns eine Karte erreicht, diesmal, und zwar aus Liverpool, schickt uns Clara eine Fotokarte. Sie ist nämlich gerade auf Auslandssemester und sie schreibt, dass sie uns fleißig seit ihrer Entdeckung unseres Podcasts seit Weihnachten oder am Weihnachten 2022 gehört hat. Sie ist jetzt durch, muss jetzt also immer auf die neueste Folge warten. Das ist leider ein Schicksal, das viele unserer Hörerinnen und Hörer irgendwann ereilt. Da ist dann einfach, muss man warten. Auf der Karte unter anderem zu sehen eine Statue des Duke of Wellington in Glasgow mit Verkehrshut auf, was, wie sie schreibt, seit den 1980ern Mode zu sein scheint, dass man eben immer wieder mal einen Verkehrshut aufsetzt.
Ein Verkehrshut? Was ist ein Verkehrshut?
Ja, weißt du, ja, halt so diese Cones, diese Orangen, orange-weißen.
So, okay.
Aus Luxemburg schicken Christi und Nadine eine Karte und erwähnen zu Recht, dass es noch ein recht weißer Fleck auf unserer Weltkarte der erzählten Geschichten ist. Luxemburg. Werden wir bei Zeit nochmal nachholen müssen.
Haben wir noch gar nichts über Luxemburg gemacht?
Ja. Nicht spezifisch, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Aus Schweden hat uns tatsächlich nur eine Karte erreicht. Aber natürlich ist es die Borsa. Lars, der uns seit 2 Jahren hört, war dort und schreibt, dass er durch die häufige Erwähnung der Vasa so auf das Museum eingenordet wurde, wie er es schreibt, dass er natürlich hingehen musste, und glücklicherweise schreibt er, dass er nicht enttäuscht wurde. Dass er nicht enttäuscht wurde. Wir haben übrigens in den letzten Wochen auch einige Male Hinweise darauf erhalten, dass die Pläne, die Vasa auch für die Zukunft in Schuss zu halten, jetzt nochmal konkretisiert worden.
Oh ja.
Wird ein neues Stützsystem erhalten, nachdem das alte nicht mehr zeitgemäß ist, weil es, nachdem was ich gelesen habe, so an den falschen Stellen aufgebaut worden ist. Und im Innern des Schiffs soll auch so ein Stahlskelett gebaut werden, das das Schiff dann auch für die Zukunft in Schuss hält, damit noch so viele Leute ins Museum gehen können, wie gehen wollen. Ja. Sich das anschauen. Aus Norwegen haben wir 2 Karten erhalten und beide vom Fram-Museum in Oslo. Also Heike und Frank schicken eine Karte, die waren zu ihrem Hochzeitstag in Oslo. Gratulation. Und haben natürlich das dortige Museum, das Fram-Museum, besucht und sich eben dort die Schiffe von Nansen und Amundsen angeschaut. Und die 2. Karte, die ist tatsächlich sehr knapp vor dieser Aufnahme reinkommen, also gestern, ist eine weitere Karte eben aus dem Fram-Museum von Lukas und Svea, haben sich dort auch diese Schiffe angeschaut. Und als ich den Namen Svea gelesen habe, da ist mir was Lustiges eingefallen, was ich weiß gar nicht, ob ich dir es erzählt habe. Wir waren ja vor einigen Wochen wieder mal in Berlin. Und an einem Abend bist du schon leicht erkrankt gewesen und dann bist du nicht mitgegangen, als wir noch was trinken gegangen sind.
Ja.
Und da sind wir dann zu einem Lokal gekommen, und als wir bei diesem Lokal ankommen sind, hat mich eine Hörerin erkannt. Ja.
Und das
also ich habe nur, und die hat Zwerg heißen. Ja.
Okay.
Also wenn ich es richtig verstanden habe, es ist auch ein bisschen laut gewesen und es war dann schon ein bisschen spät, aber ich glaube, sie hat Zwerg heißen. Also habe ich sehr lustig gefunden, weil wir sind dort hinkommen und ich habe wirklich nur 2 Wörter oder so gesagt, und sie hat dann irgendwie gemeint, dass sie das quasi an meinem Wiener Akzent, da war sie sich dann sicher, das bin ich.
Lustig.
Ja, sehr lustig. Also vielen Dank dafür. Svea. Ich glaube nicht, dass es dieselbe Svea ist.
Wollte ich jetzt gerade fragen. Also, gibt es einen Zusammenhang zwischen den Sveas? Wahrscheinlich nicht.
Ich glaube nicht. Also, ist zumindest nicht so auf der Karte vermerkt.
Mhm.
Ist mir nur eingefallen. Aus Avignon schickt uns Jonathan eine Karte. Hat dort natürlich an uns denken müssen, weil Avignon jetzt schon einige Male vorkommen ist. Schreibt auch, dass Avignon genau in der Mitte seiner Radtour ist. Nach Barcelona. Und Niki war in der Bibliothek Humanist in Celestat im Elsass. Für sich sehr beeindruckend, aber was ist dort auch zu sehen? Ein Faksimile der Waldseemüller Weltkarte.
Oh, sehr schön, ja.
GRG 401. Springen wir nach Italien. Aus Florenz haben wir gleich drei Karten erhalten und naheliegend alle drei haben den Duomo als Sujet.
Ja.
Aber alle unterschiedlich. Also dargestellt auf der einen Karte ist ein Gemälde des Duomo, das ist eine Karte von Lisa und Stefan, die übrigens darauf hinweisen, dass man, um die Kuppel besichtigen zu können von innen, muss man auf jeden Fall einige Zeit im Voraus reservieren. Ja, weil sonst kann es sein, dass man dort steht und es ist alles ausreserviert.
Ah, verstehe.
Alex schickt uns eine Karte mit einer Zeichnung des Doms, also nicht von ihm, sondern es ist einfach das Sujet der Karte. Und Alex ist mit einer 12. Klasse unterwegs und konnte sich dann bei der Führung im Duomo von dieser Fischgräbenmethode Brunelleschis überzeugen.
Mhm.
Also wie dieser Dom dann tatsächlich gebaut worden ist. Und schließlich dann noch Nadja und Nadja, die eine Fotokarte mit Blick von ihrem Badezimmer direkt auf den Dom und die Kirche San Lorenzo zeigt. Diese Kirche, die auch von Brunelleschi gebaut worden ist.
Ah, ja.
Schreiben auch, dass sie auch in Ravenna im Mausoleum der Gallo Placidia waren. Und durch meine Folge der Antoninischen Pest sind sie auch sehr gut auf Rom vorbereitet.
Sehr gut.
Also da hat sich einiges getan,
ja, heute
Tag, was die Hygiene angeht, zum Glück. Sandra und Familie waren in Venedig und die Karte hat ein bisschen gedauert. Sie schreibt nämlich, dass sie sich aufs Here and Now Festival freut.
Hm.
Ja, das ja tatsächlich Anfang August war.
Ja.
Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also Sandra, hoffentlich war es schön für dich. Sie schreibt auch, dass sie hofft, wir kommen bald wieder mal nach Berlin. Und das tun wir ja auch.
Tun wir auch.
Ja. Allerdings muss man schnell Karten kaufen, weil ich glaube, da ist auch schon knapp.
In Berlin sind wir am 14.10.
Genau. Und Daniel, wer auch immer gesagt hat, dass wir wahrscheinlich viele Zuschriften aus Pompeji erhalten werden, weil dort so viele Besucherinnen und Besucher aus Deutschland sind, es stimmt. Diesmal haben wir drei Karten erhalten.
Ja.
Silvia oder Silja, kann es leider nicht richtig entziffern auf der Karte, war in Pompeji und hat sich das Anwesen der Julia Felix angesehen, hat es für sehr schön befunden. Auch Christian war dort. Der schreibt, dass er vom Hotel an der Amalfiküste einen sehr schönen Ausblick auf die Ausgrabungen gehabt hat. War natürlich dann auch dort und empfiehlt es auch allen, die dort Urlaub machen. Und dann noch Justine und Markus, die sich die Julia-Felix-Folge angehört haben und dann natürlich das Anwesen angesehen haben und sehr genossen haben.
Hm.
Aus Rom haben wir auch noch drei Karten erhalten. Timo bedankt sich sehr für alle unsere Folgen, schreibt, dass er aber natürlich beim Gang über das Forum Romanum vor allem an die Folgen mit Emma Sutherland denken hat müssen.
Mhm.
Zu Recht, weil es sind auch einige meiner Lieblingsfolgen über das antike Rom. Von einer Klassenfahrt haben wir eine Karte erhalten, vorne drauf der berühmte Trevi-Brunnen.
Mhm.
Leider hat er oder sie vergessen zu unterschreiben. Also wer auch immer das war, vielen Dank dafür. Unbekannterweise. Und schließlich noch Joachim und Barbara, die inklusive Kinder unterwegs waren, Jeremias und Philine. Die waren auch in Rom, waren auch in Sizilien und dort haben sie sich das Archimedes-Museum in Syrakus angeschaut.
Ah, sehr cool.
Archimedes haben wir auch schon hin und wieder erwähnt. Aus Portugal haben wir zwei Karten gekriegt. Aus Lissabon schicken uns Phyllis, Arvid und wir schreiben Assistenzhummel Maya eine Karte und sie schreiben, tatsächlich kurz bevor sie dort waren, war wieder ein Erdbeben in Lissabon.
Oh, okay.
Schreiben auch, dass es wahrscheinlich ein bisschen unangenehm gewesen wäre, weil sie in einem Segelboot in einem Yachthafen übernachtet haben, als sie dann dort waren. Tsunami wäre da ungünstig gewesen, also der öfter mal Teil eines Erdbebens ist. Sie schreiben auch, dass in Lissabon vor Tsunamis gewarnt wird und haben auch so eines dieser Warnschilder auf die Karte gezeichnet, damit wir uns das anschauen können. Also ja, bespreche ja auch in der Folge über das große Erdbeben von Lissabon, dass großer Teil der Zerstörung natürlich auch durch den Tsunami zustande gekommen ist, der durch dieses Erdbeben auch ausgelöst worden ist.
Ja.
Die zweite Karte kommt von Porto Santo, einer portugiesischen Insel. Dort waren Hanna und Jan und sie schicken einen interessanten Themenhinweis mit, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Aber es hat was mit einem trächtigen Kaninchen zu tun. So als kleiner Teaser für dich.
Okay.
Ja.
Ein trächtiges Kaninchen?
Ja. Aha. Aus Griechenland haben wir zwei Karten gekriegt. Nicole schickt eine aus Thessaloniki und auf der Karte abgebildet eine Statue von Alexander dem Großen.
Hm.
Sie empfehlen die Insel übrigens nicht zuletzt aufgrund des Essens für ein Hörerinnen-Treffen. Ja, das Essen soll sehr gut sein.
Ja, gute Idee.
Und von den Thermopylen, Da schickt uns Stefan eine Karte und auf der Karte ist natürlich das Leonidas-Monument zu sehen. Ja, das berühmte. Vielen Dank dafür. Aus Usbekistan, Daniel, haben wir eine Karte gekriegt. Usbekistan. Uwe, Tobias und Sascha, die waren in Usbekistan und erwähnen das Land eben auch als eines der Ursprungsländer der Seidenstraße, die ihr vor langer, langer Zeit mal besprochen habt, wo ich glaube ich auch einmal ein Update machen sollte, grundsätzlich über die Seidenstraße und die Begrifflichkeiten an sich und vielleicht auch über die Bedeutung und wie die Bedeutung auch im Zuge der letzten Jahrzehnte so ein bisschen sich verändert hat.
Ja.
Aber das ist eine andere Geschichte.
Ich muss jetzt mal auf die Karte schauen, ob wir vielleicht in diesem Monat mehr Postkarten aus Usbekistan bekommen haben als Downloads.
Ich glaube, wir haben überall mindestens einen Download, oder? Also außer jetzt Nordkorea.
Na, aber für diesen Monat meine ich.
Ach so, ja. Schau's gerade.
Ui, wir haben aus Usbekistan 157 Downloads.
Ja, schau an.
Okay, dann deutlich mehr als Postkarten.
Gut, dann springen wir nach Peru. Simon und Claudia schicken eine Karte aus Peru, genauer Machu Picchu. Sie schreiben, wir begleiten Sie da auf Ihrer Reise, sei es Flugzeug, Zug oder Nachtbus. Ja, vielen herzlichen Dank. Unsere einzige Karte aus Südamerika in dieser Periode. Von den Seychellen schickt uns Gottfried eine Karte. Er meint, er hätte sie auch als Flaschenpost schicken können. Hätte aber dann wahrscheinlich zu lange gedauert.
Ja, und wie wird sie ankommen?
Eben, ja, wer weiß, ob sie jemals ankommen. Ah. Ja. Wäre dann auch so eine Art Zeitreise, wenn es dann irgendwann ankommt. Lukas schickt eine Karte aus Busan, Südkorea. Und er schreibt, dass er sich zur Vorbereitung gleich eine seiner Lieblingsfolgen angehört hat, nämlich Operation Paul Bunyan, GRG 245. Aus China haben wir eine Karte gekriegt. Svenja und Christian schicken uns eine Karte aus Shenlong. Genauer zeigt die Karte die Reisterrassen in Shenlong. Und sie fragen, wird es wieder eine Tour geben? Daran erkennt man, dass die Karte einige Zeit gebraucht hat, um anzukommen.
Stimmt. Ja, also ja. Tour wird es geben. Wir sind im Oktober 2025 in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.
Sehr gut. Schöne Zusammenfassung. Und schließlich noch letztes Land, aus dem wir Karten erhalten haben, Japan. Thomas schickt uns eine Karte vom Osaka Castle Museum, inklusive Eki-Stamp, den er so draufgeklebt hat. Habe ich vorsichtig lösen müssen, damit ihr dann auch den Text lesen habt können. Und er hat halt viel über das Leben von Hideyoshi gelernt und auch ein bisschen über den Imjin-Krieg, den ihr in GRG 311 besprochen habt. Er wünscht sich auch eine Fortsetzung dieser Geschichte, die vielleicht bald nochmal kommt. Hideyoshi ist übrigens auch das Sujet auf der Karte von Jojo und Georg und Magdalena und Paul, die für ihren Japan-Urlaub unsere Japan-Folgen nochmal durchgehört haben und ebenfalls befinden, dass hier eine Fortsetzung dieser Geschichte benötigt wird.
Sehr gut. Ja. Ich glaube, dafür bist du zuständig.
Denk schon, ja. Und weil wir gerade beim Imjin-Krieg waren, aus Kyoto schickt uns Benny eine Karte und er schickt diese Karte vom Mimisuka-Schrein. Und falls du dich erinnerst, das ist dieser Schrein, der voller Nasen ist.
Ja.
Ja, aus dem Imjin-Krieg. Vielen Dank. Und schließlich haben wir aus Japan noch eine Karte mit der berühmten großen Welle erhalten. Und zwar direkt aus dem Hokusai-Museum.
Oh ja.
Vielen Dank, Birgit, eigentlich aus Ulm, die dort Urlaub gemacht hat.
Da würde ich auch gerne mal hingehen. Also weil...
Nach Japan?
Nein, in das Hokusai-Museum. Ja, weil ich finde, die Bilder und diese Ästhetik, das spricht mich sehr an.
Du hast dir im Zuge unserer Tour die große Welle aus Lego gekauft.
Ja, die steht direkt hinter mir. Die habe ich aufgebaut. Die hängt direkt hinter mir.
Sehr gut.
Und Wie viele Teile? Es sind sicher, es hat schon einen Nachmittag gedauert. Aber ich habe auch noch den Plan. Es gibt da so ältere Varianten der Welle. Also der Hokusai hat ja nicht nur die eine Welle gemacht, sondern es gibt da so eine ganze Serie. Und irgendwann habe ich den Plan, mir diese Serie an die Wand zu hängen auch, habe ich... Müsste dafür noch einen guten Druck finden und dann noch so Rahmen dazu.
Ja.
Aber das finde ich sehr schön.
Sehr gut. Genau deinen Nerv getroffen, diese Karte. Ich bringe sie da mit, wenn wir uns in Berlin sehen.
Fantastisch.
Gut, sind wir durch mit der Post.
Ja, cool.
Läuft jetzt eh schon lang genug hier. Wir sagen, gehen wir flux über zum letzten Teil dieses Feedgags, nämlich dem Podcast des Monats. Magst du starten?
Ja, dann starte ich mal. Und zwar, Richard, kennst du noch kino.to?
Ja, die illegale Streaming-Seite.
Genau. Es war im Grunde so die erste Streaming-Plattform in Deutschland. Und es gibt eine fünfteilige Doku von Maxi Römhild, die das für den MDR produziert hat. Und diese fünfteilige Podcast-Reihe heißt Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Kino.to irgendwann aus den Augen verloren. Also ich habe es halt irgendwann ab und zu mal benutzt, aber irgendwann gab es dann ja bessere Alternativen.
Hm. Also ohne jetzt hier irgendwie Dinge, aber ich habe Kino.to tatsächlich nie benutzt, weil ich nie am Computer Filme angeschaut.
Ah, verstehe. Naja, und das war ja auch noch eine Zeit, wo es auch keine legalen Alternativen gab. Also Streaming, heute ist es ja sehr normal, dass man auch Streaming-Plattformen hat, wie Netflix, Amazon Prime und solche Dinge. Die gab es aber zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht. Und das Interessante ist bei dieser Geschichte, das war mir nämlich nicht so klar, die Hintergründe, wie Kino.to entstanden ist, wie es groß geworden ist und dann auch, wie es zerschlagen wurde, die sind extrem spannend. Die Seite baut nämlich zum Beispiel erstmal einen Handwerker in seiner Freizeit auf, der in Kontakt kommt mit der File-Sharing-Community. Und ist irgendwie halt fasziniert von diesem Thema und fuchst sich da rein, auch in diese ganze Technik. Also baut die Webseite wirklich dann in seiner Freizeit auf, wird dann auch zum Millionär. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es wird dann recht wild hinten raus.
Mhm.
Geht natürlich auch um viel Geld und so. Und ja, also kann ich sehr empfehlen. Das habe ich echt durchgesuchtet.
Sehr Kino. Gut. Wer produziert die oder hat die produziert?
MDR.
MDR. Er ist aber überall erhältlich, wo es Podcasts gibt, oder?
Ja, genau. Ist überall verfügbar, wo es Podcasts gibt.
Sehr gut. Muss ich mal anhören.
Ja, auf jeden Fall. Also ist da, glaube ich, ein Thema, das dich interessieren könnte.
Mhm. Sehr gut. Dann gehen wir zu meinem Podcast des Monats und es ist ein Podcast, der ein bisschen was mit einer meiner Leidenschaften zu tun hat. Das heißt nämlich Eat My Globe.
Hm.
Eat My Globe. Und das ist ein Podcast, in dem sich der britische Autor und Gastronom Simon Machander auf kulinarische Zeitreise begibt. Ja, also jede Episode widmet sich da der Geschichte eines bestimmten Gerichts, Getränks oder kulinarischer Trends und schaut sich dabei die Ursprünge an, kulturelle Einflüsse, gibt schöne Anekdoten. Also so Dinge wie Entwicklung der Currykultur bis zur Herkunft von Toastbrot. Der Simon Machander macht das sehr gut, weil es ist eben so eine Mischung aus historischen Fakten, recht humorvoll und ja, stillt so ein bisschen meinen Wissensdurst auf Kulinarisches.
Und das wäre wahrscheinlich dein Side-Project, das du gerne machen würdest und aber keine Zeit für hast.
Genau, ja. So was in die Richtung. Um die Welt reisen, Sachen essen, mit Leuten reden. Ja, hervorragend.
Ja, hört sich gut an.
Gibt's auch überall, wo es Podcasts gibt. Eat My Globe landet dann natürlich auch wieder in den Shownotes.
Tja, Richard, was machen wir jetzt noch?
Ja, jetzt werde ich Mittagessen, denke ich. Der Feedgag ist durch.
Ja.
Feedgag 18.
Gibt's Toastbrot?
Haben wir am Anfang gar nicht genannt. Gell? Vielleicht. Ja, also halt getoastetes Brot, selber gebackenes.
Selbst
also nicht
gebacken.
Von mir, sondern von Lena. Ja, die Lena bäckt immer Brot.
Sehr gut.
Sehr gutes Brot auch. Und meistens zum Mittag essen wir noch Brot und dann Käse. Ein bisschen Kimchi.
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 Ja. Sehr gut.
Gut.
Dann hole ich mir meine Leberkässemmel.
Do it. Gut, ja, vielen Dank fürs Zuhören durch diese Tour de Force unseres Feedbacks und der Postkarten. Vielen Dank nochmal an alle, die uns Feedback geschickt haben und immer Feedback schicken und uns diese ganzen Karten schicken. Es ist hervorragend.
Ja.
Und ja, wir hoffen ja auch eben, deswegen machen wir ja auch diesen Feedback, dass wir dadurch auch zeigen können, wie sehr wir das schätzen, diese ganze Arbeit, die da reinfließt und dieses ständig an uns denken und Karten schicken und Feedback und solche Dinge.
Absolut. Und es ist wirklich in dieser Folge auch, es ist mir jetzt wieder aufgefallen, wie fantastisch das ist, was es da alles an Feedback gab, auch die Postkarten und auch die unterschiedlichen Arten des Feedbacks. Also ich bin unfassbar dankbar dafür, was da alles kommt und es ist echt immer, es ist fantastisch.
Absolut.
Ja, in dem Fall sagen wir danke und bis Mittwoch.
Mach mal das, was wir immer tun. Am Ende einer Folge. Wir überlassen dem einen das letzte Wort, das immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
es gab jetzt einiges an Feedback von Leuten, die gesagt haben, ja, eigentlich, warte mal ganz kurz.
Wer ruft denn dich an?
Mein Bruder, der weiß wohl nicht, dass ich aufnehme.
Ja, bitte, also was ist da? Ja, so, Daniel, Bruder, was machst du? Tja, das muss dann nachher besprechen. Jetzt musst du arbeiten. Arbeit. Arbeit geht immer vor Familie, Daniel.